Jesus, du bist alles, mein Rühmen, meine Freude, mein Glück, meine Hoffnung. Preis dem Herrn, du bist mein Rühmen. Ich lade dich ganz herzlich ein für heute Abend zu diesem heute Nachmittag zu diesem Gottesdienst. Ein heikles Thema, aber ein gutes Thema, ein wichtiges Thema. Verlass deinen Friedhof, verlass dein Krematorium, verlass, was weiß ich, was es auch sein mag, verlasse den Geist der Traurigkeit, oder ich möchte die Geschichte nehmen als Aufhänger, verlass deinen Ginsterstrauch. Der Elia, der ist verzweifelt, ich habe gekämpft, ich habe gelebt für Gott, ich habe Feuer vom Himmel geholt, und was ist, die Isebel will mich köpfen. Und dann liegt er da und dann sagt, ich bin nicht besser wie meine Vorfahren, lieber Gott, lass mich sterben. Und dann kommt der Engel Gottes, und ich wünschte, ich könnte heute Nachmittag ein Engel Gottes sein und sagen, komm raus aus deiner Höhle, komm raus von deinem Ginsterstrauch, versteck dich nicht, leb auf, du hast noch viel Arbeit zu tun. Jetzt fängt es das Leben erst richtig an. Mit dem Glauben beginnst du das Abenteuer des Glaubens. Komm raus aus deiner Höhle, komm weg von deinem Ginsterstrauch. Ich muss sterben, mein Leben ist vorbei, ich schreibe jetzt meine Biografien. Hör auf, Biografien zu schreiben. Fang an, deine Vision aufzuschreiben. Fang an, aufzuschreiben, was du noch alles planst. Deine Reise, deine Unternehmungen, was auch immer sein. Also verlass deinen Kummer, verlass deine Sorgen. Lebe in Harmonie mit Gott. Lebe in Frieden und der Freude Gottes. Sag jetzt endlich, ich hänge nicht am Kreuz, sondern ich komme mit Jesus heute noch ins Paradies, wie der Schächer. Ich komme mit Jesus noch in eine ganz neue Hemisphäre, in eine ganz neue Welt, in eine ganz neue Umgebung, du wirst mit mir heute noch im Paradies sein. Verlass dein Kreuz, verlass deinen Friedhof, verlass deine Traurigkeit. Lebe nicht in deiner Krankheit, sondern lebe in deiner Gesundheit. Lebe in deiner Fülle, nicht in der Welt des Mangels, in der Wüste. Wir sind auf dem Weg ins gelobte Land. Nur nebenbei als Einstieg und Einleitung. Aber ich lade dich ganz herzlich ein für Freitag. Freitag ist auch ein gutes Thema. Gerate nicht in Panik. So schnell verlierst du die Nerven, den Kopf oder was auch immer ist und sagst, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, mir geht's nicht mehr gut. Verlier nicht deinen Glauben, deine Hoffnung. Halt fest an dem, was du gelernt hast, was du erlebt hast, was Gott dir offenbart hat, was Gott dir gegeben hat, und halt dich fest. Gerate nicht in Panik. So, und dann Samstag wird das Thema sein, beherrsch dich selbst. Du musst Augen zumachen, fünften Gang einlegen und Gas geben. Und so kommst du durch. Verstehst du? Verliere nicht deine Nerven, beherrsch dich, kontrolliere dich selbst, hab dich selbst im Griff. Und dann am Sonntag werden wir das Thema betrachten, erkenne Gott in deinem Leben, erkenne, wie Gott in deinem Leben gewirkt hat, und werde dankbar und fang an, Gott zu loben und zu preisen für all das, was er in deinem Leben getan hat. Nicht, was er noch tun wird, fang an, Gott zu danken für das, was er alles vorhat, was er mit dir noch plant. Dein Leben ist nicht zu Ende, dein Leben fängt erst an, häng dein Leben an Gottes Arm und an Gottes Hand legst dein Leben. So, verlasse deinen Friedhof. Ein Friedhof ist ein Ort, wo man seinen Frieden haben möchte. Verstehst du, wo man sich zurückzieht und sagt, ja, ich möchte in Ruhe gelassen werden. Nein, wenn du mit Jesus anfängst, so kommst nicht zur Ruhe. Da beginnt erst das Abenteuer. Da beginnt das Menschenfischen und was auch alles ist. So, guck die Leute an, wenn sie vom Friedhof kommen. Niedergeschlagen, traurig, hoffnungslos, verzweifelt. Das habe ich jemals verloren. Und dann suchen sie eine befriedigende Antwort. Ich weiß, wie schwer es ist, wenn man auf dem Friedhof ist. Wenn ich manchmal Beerdigung gehalten habe, ich habe immer ein paar Kassetten dabei gehabt, die habe ich aufgelegt. Verstehst du, vom Jimmy Swaggart oder andere Kassetten, die so mich ein bisschen aufgemöbelt haben, aufgebaut haben und so weiter. Ich weiß, wie traurig es ist, du kommst vom Friedhof, siehst traurige Dinge. Weißt du, wenn normale alte Leute sterben, ist nichts Besonderes. Aber wenn Mutter von 3, 4 Kindern, kleine Babys noch, da sind sterben und so weiter, das ist schon schrecklich, das ist Katastrophe. Und dann siehst du, wie die Leute verzweifelt sind. Viele Gräber, viele Friedhöfe sind Orte der Traurigkeit. Und eigentlich die Erde ist ein großer Friedhof, der um die Sonne kreist. Verstehst du? Verlass deinen Friedhof. Verlass diesen Planeten Erde als solches und sag, Herr, ich fürchte in eine andere Welt leben. Das ist nicht meine Hoffnung. Und Gott, meine Bibel sagt etwas Schönes und Interessantes für mich. Ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Das ist es. Dass der Gerechte nicht bei den Ungerechten landet. Viele Gräber, viele Friedhöfe sind nur Wallfahrtsorten dafür. Da sitzen sie da. Paul Gerhard hat sogar einen Hocker gebaut auf seinem Friedhof, damit er dort Trauerstunden verbringt. Verstehst du? In aller Liebe. Es ist schlimm, wenn man seine Lieben verliert und seine Familie verliert. Weißt du, da ist man traurig, aber reiß dich los. Reiß dich los von alten Geschichten, von alten Erfahrungen. von alten Erlebnissen, von alten Enttäuschungen. Reiß dich los von deiner Vergangenheit. Das ist meine Botschaft, was der Elia hier lernen musste. Elia, komm weg von deinem Ginsterstrauch. Weißt du, hier ist so schön, aber du weißt gar nicht, dass da oben so viele Fliegen sind. Die warten nur auf dich. Ja, dein Ginsterstrauch. Lass los deine alten Geschichten. Halte dich nicht an deiner Vergangenheit fest. Wir leben in heute und in der Zukunft. Das Gestern hast du nicht in der Hand. Das Gestern ist vorbei. In Lukas Kapitel 13, Vers 11, da ist die Geschichte von dieser krummen Frau, die so puckelig in der Versammlung, in der Synagoge sitzt, von Männern bedrückt. Das ist diese Frau, das ist ihre wahre Situation. Dämonen sind Geister der Bedrückung. Frau, du bist nicht. Die Juden haben nämlich geglaubt und die glauben bis heute noch, die orthodoxen Juden, die Frau hat keine Seele. Verstehst du? Da ist ein Hund besser als die Frau. So in vielen Religionen gilt die Frau gar nichts, wird unterdrückt. Und diese Frau, die wollte leben, sie hat Leben gehabt. Und hier waren die Männer, vor allem der Synagogenvorsteher, der regt sich auf, dass der Herr Jesus in die Synagoge kommt und am Sabbat diese krumme Frau heilt. Er sieht dieses Weibel, wie das da kommt, die will was von Gott haben und die wird noch mehr bedrückt. Frauen sitzen da hinten da, oder dort hinten in der Ecke irgendwo, die dürfen nicht in Erscheinung treten. Sonst werden sich die Männer verunreinigen und mit ihren Gedanken, verstehst du, und was weiß ich alles. Der Teufel hat die Frau schlecht gemacht. Der Teufel hat die Frau angegriffen. So, und dann macht er über die Menschen, den Synagogenvorsteher, die Pfarrer, die religiösen Führer und so weiter, die Imame, bis heute. Die Frau muss sich einmummen. Weißt du, es gibt schöne Arabinnen. Es gibt schöne Frauen, aber die müssen sich alle verstecken. Die dürfen ihre Schönheit nicht zeigen, ihre Haare nicht zeigen. Das ist ein Kult. Die Frau wird bedrückt, tyrannisiert, vermummt. Und ich bin froh eigentlich, dass wir gegen diese Vermummung zurzeit sind. Ich weiß nicht, wie lange wir da durchhalten, aber auf jeden Fall, wir sind dagegen und ich bin dagegen. Der Mensch soll sich zeigen, dass er was er ist. Man sollte den Menschen ins Gesicht und in die Augen gucken können. Und nicht, die muss sich verstecken, was auch immer ist. Bedrohung und Bedrückung ist ein Geist, ein Dämon, das die Menschen bedrückt. Menschen werden Lasten aufgebürdet, Verbote und Gebote gegeben, Gesetzlichkeit. Weißt du, die werden zurückgewiesen. Du hast kein Recht. Schon, das gilt für alle. Weißt du, ihr habt kein Recht. Nur die Geistlichen dürfen zum Abendmahl. Die katholische Kirche hat es fertiggebracht, dass nur der Priester aus dem Kelch trinken darf. Die anderen dürfen das Brot knabbern. Aber der Priester darf auch den Wein trinken, verstehst du? Und Jesus sagt, wer nicht von diesem Kelch trinkt und aus meinem Fleisch isst, hat keinen Teil an mir. Deshalb den Leuten wird Jesus vorenthalten, das Blut Jesu wird vorenthalten. Und die armen Katholiken merken das nicht, wie sie betrogen werden. Und vielen anderen Dingen. Weißt du, Zurückweisung durch Menschen werden bedrückt, durch Entmutigung. Du bist nichts, du kannst nichts, du hast nichts gelernt. Aber ich habe eines festgestellt, dass gerade die Leute, die nichts gelernt haben, mehr können als die studiert haben. So ein altes Weible, verstehst du, die weiß mehr von Medizin als mancher Doktor. Weißt du, und das hat man dann als Hexe bezeichnet und sie dann auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Menschen werden bedrückt durch deprimierende Erlebnisse. Lass los deine Vergangenheit, schau nicht zurück. Die Frau von Lot, Gott hat gesagt, schaut nach vorne, rennt schnell nach Soar, bringt euer Leben in Sicherheit und schaut nicht zurück. Und die Frau Lot schaute zurück, wollte sehen, wie das alles untergeht. Du, wenn es untergeht, lass es untergehen. Lass es ertrinken. Lass es verbrennen, was auch immer ist. Stehe aufrecht und geh geradeaus deinen Weg nach vorne. Das, was war, das ist gewesen. Das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Keine einzige Sekunde. Du kannst die Uhr nicht mehr zurückdrehen. Es wäre schön, wenn du nochmals jung wärst, wenn du nochmals von vorne anfangen könntest mit null. Aber das geht nicht mehr. Du kannst heute, jetzt anfangen, dein Leben korrigieren. Und solange du in Bewegung bist und noch lebst, kannst du immer noch dein Leben korrigieren. Weißt du, den Menschen wird versucht, das Rückgrat zu brechen. Aber hier, Jesus richtet die Frau auf. Stell dich gerade, Schwester. Du bist gesund. Stehe gerade. Erhebe dein Haupt. Sei mutig, sei kühn. Verstehst du? Lass dich nicht immer bedrücken. Und ich sage dir, du solltest dich auch nicht von der Bibel bedrücken lassen. Da sind so viele Gedanken in der Bibel, die kann man so und so auslegen. Verstehst du? Lass dich von Theorien und Theologien und Philosophien und lass dich nicht bedrücken. Du bist du und leb dein Leben. Und ich möchte in diesen nächsten Tagen durch die Gnade Gottes einfach die Botschaft rüberbringen, leb in Harmonie mit Gott. Sei mit Gott eins, sei in Frieden mit Gott, hab Frieden in deinem Herzen, hab den Heiligen Geist und du wirst merken, wie du plötzlich gerade stehst. Ich bin ich. Ich habe ein Recht zu leben. Jesus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Denk drüber, was dir der Herr Jesus gesagt hat. Bedenke, diese Frau war hier in der Synagoge. Hier wurde sie bedrückt, gebeugt, klein gemacht, verstümmelt, runtergeputzt. schön in der Küche bleiben. Verstehst, nicht in der Kirche kommen. Oder was weiß ich. Oder was, du kennst ja all das. Und Jesus, was sagt Jesus? Auch die ist eine Tochter Abrahams. Auch die hat ein Erbe im Himmel. Nein, nur die Männer erben was. Nein, auch die Frauen erben den Segen Gottes, die Herrlichkeit Gottes und die Kraft Gottes. Im Volk Gottes darf es keine Bedrückte geben, meine Lieben. Genau das ist es. Verlass deinen Friedhof. Verlass deine Bedrückung, den Geist der Bedrückung. Kündige diesen Geistern. Jesus hat diese Frau wiederhergestellt und ihr ihre Würde wiedergegeben. Du bist wer. Du bist wer. Auch wenn die Leute von dir nichts halten. Aber du bist in den Augen Gottes wertvoll. Geliebte Gottes. Meine Tochter. Mein Sohn. Die Frau wurde wieder zur Frau. Zu einem Menschen. Zum vollwertigen Glied der Gesellschaft. Plötzlich war sie das. Aber Jesus, das kannst du an einem anderen Tag machen, nicht am Sabbat. Nein, gerade der Tag des Herrn, der Sonntag oder was es auch ist, dieser Tag, wo man, wo sich das Volk Gottes versammelt, da ist der Tag, wo Heilung stattfindet, wo Menschen ermutigt werden. Weißt du, ich habe Gottesdienste kennengelernt, wo es immer von der Kanzel runtergepredigt worden, ihr seid nichts, ihr seid arme Sünder, ihr kommt alle in die Hölle, wenn ihr nicht ernst macht mit Gott und so weiter. Nein, die Gnade, wir leben unter der Gnade Gottes, wir sind gerechtfertigt, uns sind die Sünden vergeben, ich bin Kind Gottes und ich darf weitermachen. Halleluja. Und ich muss mich nicht entmutigen lassen und mich geißeln und quälen und piesacken lassen, auch nicht durch Worte mich schlecht machen. Die Frau, Jesus sagt es dieser Frau, sei los von diesen verrückten jüdischen Gesetzen und jüdischen unbiblischen Denken. Weißt du, Gott hat Mann und Frau geschaffen, und zwar gleichwertig. Einer soll dem anderen helfen, verstehst du? Und dem vor Gesetz sind Mann und Frau gleich. Du sollst Vater und Mutter ehren, verstehst du? Beiden ist die Ehre zugesprochen. Nur diese frommen, orthodoxen Juden, religiösen Fanatiker, die haben die Frau auf die Seite gestellt. Lass dich nicht auf die Seite verdrängen. Gott hat dich erwählt. Er nahm sogar ein Kind und stellt in ihre Mitte. Sogar Kinder haben bei Gott eine große Existenzberechtigung, sogar Kinder. Lass dich nicht bedrücken. Du hast, dass du keine Seele hast, dass du keinen Geist hast, dass du keinen Heiligen Geist hast. Weißt du, da kommen Leute, charismatischen Pfingstkreisen, ja, die Freikirchler, die Baptisten und Methodisten, die haben den Heiligen Geist nicht. Lass dich nicht das abschwätzen und ausleben. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, hat den Heiligen Geist. Halleluja. Sei gewiss, du kannst ohne Jesus Christus nicht Herr nennen. Nur wenn du den Heiligen Geist hast, kannst du Jesus als deinen Herrn bezeichnen. Ob du in Zungen sprichst oder nicht, das spielt keine Rolle. Das Zungenreden ist ganz was anderes. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Und der redet Geheimnisse mit Gott. Aber ob du Kind Gottes bist oder nicht, wie viele ihn aufnahmen, wie viele an ihn glauben, die werden selig und die anderen kannst du alles vergessen. Die können religiös sein. Du bist kein Sklave, keine Sklavin, du bist erlöst durch die Gnade Gottes. Halleluja. Du bist erlöst. Du bist in den Augen Gottes wertvoll. Und jetzt lebe in der Harmonie mit Gott. Ja, ich rede mit Gott. Ich bespreche meinen Tag mit ihm. Verstehst du? Werde selbstständig. Werde mündig. Steh auf deine eigenen Füße. Frau, sei gerade. Sei nicht so gebückt und gekrümmt und unterdrückt. Und leide nicht unter der Männerherrschaft oder Priesterherrschaft. Oder der Herrschaft der Kirche, was auch immer ist. Weißt du, die Kirche versucht die Leute systematisch unterdrücken. Ich weiß, ich lebte bei Passau. Bei Passau war eine Zahnradfabrik. Und diese Zahnradfabrik, da haben die Priester protestiert. Passau war ein sehr bayerischer Ort, sehr religiös, katholisch. Die haben versucht, alles Mögliche, dass sich nicht weiter Industrie sich ansiedelt. Dass nicht weiter Leute, gebildete Leute kommen. Weißt du, solange die Menschen dumm sind, über die kann man herrschen. Über Menschen, die ein bisschen nachdenken, verstehst du? Die Kopf haben, verstehst du? Die versucht man zu beugen, zu bedrücken. Und da gab es so viele Skandale, bis da einige sagten, nein, diese Fabrik wird sich ansiedeln und ist bis heute noch dort. Und das Joch der Kirche muss gebrochen werden. Denn die Kirche versucht systematisch, nicht Jesus Christus und nicht das Christentum, die Kirche, die Religion, ob es evangelisch oder katholisch ist, spielt jetzt keine Rolle, die versucht die Menschen niedertreten. Das sind diese Kananiter. In der Bibel, die Kananiter sind das, ist das Gesindel, das Volk, das die Menschen niedertreten. Also die Niedertreter, die versuchen einfach einzustampfen, alle gleich zu machen. Gott hat dir deine eigene Geschichte gegeben. Danke Gott für deine Geschichte, für deine Story. Wie du für deine Herkunft. Du bist einmalig, du bist ein Original. Du hast eine andere Hintergrundgeschichte wie alle anderen. Verstehst du? Du bist etwas Besonderes in den Augen Gottes. Kannst du Amen sagen? Du bist was ganz Besonderes, Einmaliges. Gott ist kein Gleichmacher, der Teufel ist ein Gleichmacher, ein Sozialist und ein Humanist, das sind alle gleich. Nein, bei Gott gibt es keine Gleichheit. Bei Gott ist jeder individuell, da ist jeder anders, da ist jeder was Besonderes bei Gott. Der Teufel ist ein Gleichmacher, der möchte, dass alle gleich sind. Verstehst du? Alle gleich, wie Kommunismus. Aber Gott ist kein Sozialist. Er achtet deine Persönlichkeit, deinen Hintergrund, deine Herkunft, wie du wirklich bist. Lass dich also von dem Herrn befreien und dich heilen. Lass los von denen, die Menschen, die dich binden und knechten. Der Teufel möchte dich zu einem Sklaven machen. Alle sind gleich. Wir sind alle gleich. Ja, wir sind alle Sünder. Der Teufel hat uns zu Sünder gemacht, dass wir Sünder sind. Aber der Herr hat uns befreit von dieser Macht der Sünde. Wir sind nicht mehr gleich. Ich bin einer, der die Gnade fand. Halleluja. Und die Gnade macht aus uns was ganz Besonderes. Die Friedhöfe sind voll von Menschen, die einfach alles dran gesetzt haben, verstehst du? Ich möchte etwas anders sein. Nein, bei Gott bist du anders. Und der Teufel versucht, durch den Tod sind alle gleich. Wir müssen alle sterben, oder? Ja. Und dann diese Gleichmacherei. Nein, du bist, auch wenn du gestorben bist, was ganz Besonderes. Die Menschen, die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, die werden leuchten wie die Sterne des Himmels. Sogar noch nach dem Tod wirst du noch glänzen. Erkenne deine Befähigung, erkenne, was du wirklich bist, was Gott in deinem Leben gemacht hat und verlass deinen Friedhof. Ich muss dir in Neukölln in einer Beerdigung einmal was sagen, da ist ein Gastwirt gestorben, waren seine ganzen Kumpels und Kumpanen und was weiß ich, alle die Freunde, so Stammtischbrüder, die waren dort zur Beerdigung und die Frau hat gesagt, das möchte, dass du oder dass sie über meinen Mann sagen und sie können sagen, was sie wollen, aber das müssen sie sagen, Alkohol und Nikotin. Das war sein Ruin. Und das seinen Stammbrüdern, seinen Kunden, als Gastwirt. Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin. Friedhöfe sind voll von Menschen, die keine Grenzen kennen. Verlass die Friedhöfe, verlass den Friedhof, wo Menschen da sind, die ihre Grenzen nicht kennen. Die saufen und fressen und was sie sonst noch alles machen. Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin. Das muss ich noch betonen. Also hat die Frau mir als Auflage gemacht. Und der Testamentvollstrecker saß da hinten und guckte, ob das gesagt wird. Und das wollte der Verstorbene, dass es gesagt wird an seiner Beerdigung. Denn er hat einen künstlichen Kehlkopfkrebs gehabt und mit der Zunge hat er große Probleme gehabt, er konnte gar nicht mehr richtig kommunizieren und er hat verflucht den Tag, wo er angefangen hat zu rauchen, ganz besonders Raucherzunge und Raucherhals und was da alles gewesen ist. Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin. Verlasse das, was dich vorzeitig ins Grab bringt. Verlasse das, was dich ruiniert, ob es Alkohol ist oder was anderes. Verlasse das, was dein Immunsystem zerstört. Das ist einfach was ich hier predigen möchte, in Gottesdiensten in den nächsten Tagen rüberbringen, bringen möchte. Lebe in Harmonie mit Gott. Verlass das, was dich ärgert, was dich stresst, was dich verlässt, was dich schlechtes Gewissen verursacht, was dich belastet, was dich bekümmert und bedrückt. Verlass die ungelöste Vergangenheit. Weißt du, das verfolgt dich wie dein Schatten. Verlass deinen Friedhof, verlass das, was dich lebt. Verlass, was dich zu einer Leiche macht. Dass du nur vegetierst, verstehst du, nur dahin lebst, nur dahin plätscherst. Verlass das, was dich blockiert. Das musst du tun, in deinem Herzen. Du musst nicht äußerlich zuerst einmal verlassen und sagen, ich kündige, ich hau ab, ich mauere mich ein, ich gehe ins Kloster. Nein, zuerst mal in deinem Geist musst du frei werden, in deinem Herzen. Und du bist das, was du in deinem Geist, in deinem Herzen bist. Verstehst du, egal wo du lebst, selbst wenn du in der Jauchegrube sein möchtest, du kannst auch das sagen, oh, wunderbares Parfüm. Verstehst du? Dein Geist ist es, was den Unterschied macht und verwandelt und umdreht. Verlass das, was dich vom Leben abschneidet, dich geistig impotent macht. Verlass das, was dich unproduktiv macht, was dich lähmt. Verlass, was dich entmenschlicht, entwürdigt. Verlass, was dich zu einem Tier macht, dass ich nur noch dahin lebe, mich treiben lasse. Verlass, was dich so treibt. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 8, Vers 22, Jesus spricht hier, folge du mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Folge du mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Ich muss meinen Vater begraben oder ich muss den begraben. Verstehst du, das ist schon wichtig, du sollst Vater und Mutter ehren. Aber was die Bibel sagt ist, Lass die Toten begraben. Die werden schon unter die Erde kommen. Mach dir keine Sorgen. Und er sagt er zu Menschen, die ihm nachfolgen wollen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass du hier als Nachfolger Jesu das hörst. Verlass die Toten. Lass dich nicht mit ihnen mit eingraben. Komm raus von deinem Ginsterstrauch, wo du dich verkrochen hast. Das ist alles an Christen adressiert. Und da trat ein Schriftgelehrter herzu, heißt es, ein Bibelkenner, und sprach zu ihm: Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du gehst. Und Jesus sagte zu ihm: Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester unter dem Himmel, aber des Menschen Sohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Und ein anderer unter den Jüngern sprach zu ihm: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Das ist die Geschichte. Der will Jesus nachfolgen. Und du möchtest auch Jesus nachfolgen. Und es ist so wichtig, verlass das, was dich blockiert. Verlass, was dich lähmt. Verlass, was dich traurig macht. Verlass, was dich bedrückt. Verlass es einfach. Trenn dich davon. Fang an zu leben. Denn sterben kannst du immer noch. Fang an zu leben. In Lukas Kapitel 9, Vers 61, die Geschichte ein bisschen anders aufgezogen. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaub mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Weißt du, der Herr sagt sofort, nicht lang überlegen. Ein großes Problem, ich weiß es von mir, ich rede ja aus eigener Erfahrung, was ich lang nachdenke, das mache ich nicht. Wo ich mich spontan sofort entscheide, der Herr redet, und ich tue, das ist getan. Und das, was ich so lange auf die lange Bank schiebe, ich muss nachdenken, noch drüber beten, noch in der Bibel studieren und so weiter, ich garantiere dir, diese Dinge werde ich nie tun. Da ist das Fleisch viel zu faul. Also da wird es abgewogen, pro und contra, dafür und dagegen. Und da wird nichts. Jesus sprach: Wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Weißt du, der Teufel versucht, dass du etwas anfängst und liegen lässt. Du hast dich entschieden für eine Sache, bleib bei der Sache, bleib hinterm Fluch, auch wenn es schwierig ist, auch wenn die Tiere durchgehen, bleib am Fluch und flüge weiter. In Markus Kapitel 5, Vers 1, verlass deinen Friedhof, ist meine Botschaft. Und der Mann ist hier auf dem Friedhof, in Gadara. Jesus kommt sogar, wegen diesem einen Mann kommt Jesus extra über den See gefahren, bringt sogar seine Gemeinde in große Schwierigkeiten, nur wegen einem einzigen Menschen. Und da heißt es, und sie kamen, Markus Kapitel 5, Vers 1, und sie kamen ans andere Ufer des Sees in der Gegend von Gadara. Und als er aus dem Boot trat, lief alsbald aus von den Gräbern her ein Mensch ihm entgegen mit einem unreinen Geist. Menschen auf dem Friedhof, die sich auf dem Friedhof aufhalten, haben unreine Geister. Also ich meine nicht, wenn du um deine Verstorbene trauerst, aber Leute, die sich auf dem Friedhof rumtreiben, weißt du, da ist so friedlich. Aber das sind sexuelle Verbrecher, Männer oft, rennen auf dem Friedhof und onanieren und was weiß ich, was sie dort alles machen und dann Frauen überfallen. Das passiert auf dem Friedhof. Das höre ich immer wieder, wenn ich so auf dem Friedhof war, da war wieder so einer, verstehst du, und da gibt es spezielle Namen dafür. Ist egal. Dieser Mensch hat sich auf den Friedhöfen rumgetrieben. Was weiß ich, was er alles getan hat. Er hat einen unreinen Geist gehabt. Und er lief Jesus entgegen. Und hier heißt es, und als er aus dem Boot trat, lief er alsbald von den Gräbern her, ein Mensch ihm entgegen mit einem unreinen Geist, und er hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen. Seine Wohnung in den Grabhöhlen. Als ob er kein Haus gehabt hätte. Der war ein Großgrundbesitzer, der hat 3000 Schweine gehabt. Verstehst du? Und hier, er haust in Grabhöhlen. Er war ein reicher Mann. Verstehst du? Er war ein Schweinebauer und haust in den Grabhöhlen. Und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten. Denn er war so mit Fesseln so stark, dass er die Ketten zerriss und die Fesseln zerrieb und niemand konnte ihn fesseln und bändigen. Weißt du, besessene Menschen sind unheimlich stark, auch wenn es ganz schwache Weiblein und Büblein sind, verstehst du, die entwickeln unheimliche Energie. So, wenn ein Epileptiker mal jemand anpackt, muss er aufpassen, dass er nicht deine Hand nimmt, verstehst du, sonst kriegst du ihn nicht, wirst nicht mehr los. Der hält dich fest und verkrampft sich. Und so war dieser Besessene, der war so stark und so war, niemand konnte ihn halten. Menschen, die in den Gräbern hausen, können ganz liebe Kerle sein, aber sie sind besessen. Sie können viel Geld haben. Der Mann hatte viel Geld, denn wir wissen ja, als der Geist ausgefahren ist, in die Schweinefarm, Jesus hat kein Schwein getötet. Weißt du, denn manche unterstellen Jesus und sagen, ja guck mal, er hatte Tiere getötet, 3000 Schweine ließ er in den Abgrund stürzen. Nein, das waren die Schweine von diesem Schweinebauer. Als der Geist sagte, wo sollen wir hinfahren, wo sollen wir hinreiten? Und er merkte, und die Juden waren gegen die Schweine. Und dann sagt er, lass es in die Schweine, diesen Geist hineinfahren. Ich distanziere mich von dieser Sauerei. Genauso, wenn heute ein Kinobesitzer, 6 Kinobesitzer bekehrt, der würde diesen Laden aufgeben. Das ist sein Laden, der kann mit dem Laden machen, was er will. Und der Bauer konnte mit seinen Schweinen machen, was er wollte. Und die sind in den Abhang hinuntergestürzt und der hat Frieden gehabt. Und er folgte Jesus nachher nach. Gelesen diese Geschichte, er hat sich Jesus angeschlossen. Und dann war er alle Zeit Tag und Nacht in den Grabhöhlen hier und auf den Bergen und schrie und schlug sich mit Steinen bei den Schweinen. So, das ist der verlorene Sohn, eine Geschichte vom verlorenen Sohn. So leben viele, sie schlagen sich, sie quälen sich, sie verstümmeln sich, weil sie sich selbst verwirklichen wollen. Weißt du, wenn du die Gnade Gottes verlierst, und wir haben da die Erweckung in Wales von Edwards, wir wissen von ihm, es war eine wunderbare Erweckung, was Gott durch ihn ausgelöst hatte, aber dann, weißt du, dann hat das Ding aufgehört, dann wurde es im Fleisch und dann wurde er ein Geißler, weißt du, er hat sich gegeißelt, er hat gedacht, man muss sich auspeitschen, um Gott gefallen, das ist Geißler. Und da gibt es bis heute noch diese Geißler, die das als Religion betrachten, sich auspeitschen, damit ich leide und was weiß ich, und die Gnade Gottes dann schätze. Vergiss das alles vom Teufel. Der Teufel ist, der die Menschen quält. Und dieser Edwards hat eines gemerkt, und auf den geht es zurück, dass er sich gesagt hat, wir müssen leiden um Jesu Willen, Buße tun, wirklich in Sack und Asche. Nein, du hast deine Sünden bekannt, hast Vergebung empfangen und gehe weiter. Halt dich nicht bei deinen Sünden. Halt dich nicht auf den Friedhof. Deine Sünden sind versenkt, wo das Meer am tiefsten ist. Gott wirft alles hinter dich und mach nicht rum, ich muss mich noch geißeln, auspeitschen und mich auspeitschen lassen. Die Geißler. Geh mal an Google mal ein bisschen, dann weißt du, was das ist. Ich kann dir nicht kurz darauf eingehen, aber mir tun diese Menschen leid. Verstehst du, die meinen es ehrlich, die wollen Gott erleben, die wollen Gott begegnen und die quälen sich, piesacken sich, kneifen sich, verstümmeln sich. Auch viele andere Formen, auch heute, auch in moderner Form, dass man sich ritzt und sich verschandelt, sein Leib verschandelt. Die verstümmeln sich selbst. Und der Teufel versucht viele Jahre vom Leben den Menschen zu stehlen, nur mit Quälerei, weißt du, dass sie sich Gedanken machen, sind mir meine Sünden vergeben, bin ich ein Kind Gottes? In meiner Bibel heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Halleluja, und ich mache weiter. Und ich halte mich nicht mehr bei diesem Friedhof. Weißt du, meine Sünden sind begraben. Und ich grab sehr tief, vergrab meine Sünden sehr tief und sind sehr tief vergraben worden. Der Teufel will, dass du keine Freude hast an deinem Leben. Dann kommen die frommen Seelsorger, die ganze Seelsorgerbewegung in aller Liebe. Das mag gut und recht sein. Man muss manche Sachen aufarbeiten und aussprechen. Aber dann versuchen sie, die ganze Kindheitsgeschichte zurückgehen bis auf Uroma und Uropa und Uropa. Verstehst du, bis auf Adam und Eva. Ja. Wer wo gesündigt hat? Und dann fragt man, wer hat hier gesündigt? Weißt du, da ist ein Turm. Eine Katastrophe war das irgendwo in Israel. Ein Turm stürzte da und hat einige Menschen begraben. Und dann fragen die Leute, Herr, wer hat hier gesündigt? Er oder die Leute, wer hat hier gesündigt, dass der Turm jetzt einstürzte? Und dann sagt der Herr, weder er oder bei diesem Blindgeborenen, weder er noch der Vater noch die Mutter oder sonst was, sondern auf dass die Herrlichkeit Gottes an ihm offenbar werde. Das ist der Zweck und das ist die Sache, dass die Herrlichkeit Gottes an einem offenbar werde. Ich denke nur an diesen einen Mann, der ohne Gelenke geboren ist und der heute um die Welt reist und predigt. Verstehst du, dieser eine Mann? Sohn eines Pastors. Wer hat hier gesündigt? Vater, Mutter? Haben die zu wenig gebetet, zu wenig geglaubt, zu wenig Gott geliebt, zu wenig Heiligen Geist gehabt? Was war los? Weißt du, Gott lässt Dinge zu, wenn man das richtig kapiert und richtig begreift. Zur Verherrlichung Gottes. Wie kann dieser Mann, verstehst du jetzt, ohne Hände und ohne Füße ohne Glieder, der kann vom Herrn reden, der hat es begriffen. Ich verherrliche Gott auch mit dem, ich bin nicht auf meine Glieder angewiesen. Ich bin in meinem Herzen, mit meinem Geist, das, was ich bin, das bin ich. Haben wir das Buch da von ihm? Wir haben, glaube ich, das Buch auf dem Büchertisch. So, und das könnt ihr nachlesen, der Mann liebt seinen Herrn Jesus, der hat es überwunden. Der hat seinen Friedhof hinter sich gelassen, wo die Glieder, die Hände, die Füße und was weiß ich begraben sind. Lass die Glieder liegen. Und verpreise Gott mit deinem Herzen, mit deinem Geist. Da wird Gott auch gelobt und gepriesen. Der Teufel will einfach, dass du nichts vom Leben hast, nichts von deiner Kindheit hast. Freu dich an deinem Sandkasten, wo du da gespielt hast, auch wenn du allein gespielt hast. Freu dich an deine Jugendzeit. Freu dich. Weißt du, Jugendzeit ist die Blütezeit, da blühst du auf, da willst du das Leben entdecken. Da machst du viele Fehler. Und dann kommst du zum Heiland und dann bittest du den Heiland, Herr, denk nicht an die Sünden meiner Jugend. Und der junge Mensch macht viele Sünden und muss ausprobieren. Weißt du, der Vater kann viel erzählen, da glaubst du gar nicht, die glauben das nicht. Aber wenn die selber Lehrgeld bezahlt haben, das wissen sie nachher, was es kostet. Weißt du, der Teufel will deine Ehe, deine Familie, deinen Glauben, all das zerstören. Du sollst nichts davon haben. Die Freude an deinem Leben, was um dich herum geschieht. Und so viele kasteien und bestrafen und geißeln sich und verdammen und verstümmeln sich. Und wir haben so viele religiöse, geistlich verstümmelte Menschen um uns herum. In den christlichen Kreisen und Gemeinden ist es, mir graut es. Verstehst du? Mir graut es. Aber als Jesus den von Ferne sah, lief, oder als dieser Besessene Jesus von Ferne sah, lief er hinzu, fiel vor ihm nieder und schrie, was willst du von mir, Jesus, du Sohn des Gottes, Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich, quäle mich nicht. Du siehst, dieser Dämon, quäle mich nicht. Jesus kam, um Satans Macht zu brechen. Quäle mich nicht. Es war der Teufel, der aus dem brüllte, nicht der Mann. Der Mann war nur das Werkzeug, nur der Lautsprecher. Aber der Teufel brüllte aus ihm, der ihm einredete. Jesus kam, um Satans Macht zu brechen, um die ganzen Quälgeister auszutreiben. Und da sind so eine ganze Menge Quälgeister, die sich in unserer Umgebung herumtreiben. Verlass deinen Friedhof. Jesus gibt dem Mann eine ganz neue Identität. Und Jesus möchte auch dir und mir und uns heute eine ganz, total, ganz neue Identität geben. Du bist was Besonderes. Du bist du. Und du solltest nicht eine Kopie von irgendjemand werden. Irgendjemand zu imitieren. Ich möchte so sein wie Pastor so und Schwester so und Bruder so und was weiß ich, Onkel so. Nein, du solltest so sein, wie Gott dich geschaffen hat. Und so reden, wie Gott dir gegeben hat. Und so singen, wie Gott dir geschaffen hat. Wie deine Stimmbänder gespannt sind oder nicht gespannt sind. Wenn du brummst, dann brumme. Und wenn du pfeifst, dann pfeife. Und wenn du zwitscherst, dann zwitschere. Verstehst du? Lobe Gott. Als Jesus starb, Matthäus 27, Vers 53, da öffneten sich die Gräber. Stell dir mal vor, als Jesus starb und Jesus ist für dich und mich gestorben und die Gräber öffnen sich. Halleluja. Dein Grab öffnet sich. Jesus lag in einem Grab, in dem noch niemand drin gelegen ist, im Grab von Josef von Arimathäa. Und in diesem Grab, das war schon, eigentlich durfte der Josef von Arimathäa nicht mehr in diesem Grab beerdigt werden. Da lag schon einer. Da lag schon einer. Und Jesus lag in deinem Grab. Er ist für dich in den Tod hineingegangen und er hat den Tod verschandelt. Der ist versaut. Der Tod ist versaut durch Jesus Christus. Und jetzt, ja, dort ist Leben hineingekommen, die Herrlichkeit Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes war so stark, dass das Grab sich öffnete. Und in dem Augenblick öffnen sich auch viele, viele andere Gräber. Und Heilige, Matthäus 27, Vers 53, und Heilige kamen aus den Gräbern. Und alle, die guten Willen sind, die Gott lieben, die kommen aus den Gräbern raus. Und du hast ein Recht, aus deinem Grab herauszukommen. Heilige haben nichts in den Gräbern zu suchen. Das ist nicht unser Aufenthaltsort. Ich werde nie vergessen, ich war hier in der Seestraße auf dem Friedhof und da hat die Tante gefragt, ist die Mutter gestorben? Und der Junge war vielleicht so 4, 5 Jahre alt. Dann hat die Tante gefragt, Pastor, was denken Sie, kann ich den Jungen mitbringen zu der Beerdigung seiner Mutter? Und mit 4, 5 Jahren versteht ein Kind, was Tod ist, was Beerdigung ist und so weiter. Und dann habe ich gesagt, bringen Sie es, das Kind versteht mehr als die Erwachsenen, als die meisten Erwachsenen sowieso. Das Kind versteht. Und dann wurde der Sarg runtergelassen und so weiter. Dann guckt das Kind zu der Tante und sagt, meine Mutter ist nicht hier, die ist dort. Zeigt es auf dem Friedhof. Meine Mutter ist im Himmel beim lieben Gott. Ist nicht hier. Während der Sarg runtergelassen wird, begreift der Junge mehr als alle, die da herumstehen. Meine Mutter ist nicht hier. Hier in der Seestraße. Weißt du, da musst nicht religiös und gläubig sein. Kinder wissen mehr vom lieben Gott, als du denkst und ahnst. Oder zeig, genau, Mutter, der Himmel war schön blau. Und er zeigt, meine Mutter ist dort oben beim lieben Gott. Die ist nicht hier. Da ist nur das Kleid. Ich muss nachher, das war schon der Einstieg für den Abschluss der Trauerfeier. Dann konnte ich sagen, dass dieses Kind hat begriffen, wo die Mutter ist. Wir haben hier nur das Kleid, nur das Äußere. Aber die Seele ist bei Gott. Halleluja, preis Gott. Sag es laut, verstehst du? Meine Lieben sind nicht hier unten. Meine Lieben sind dort oben, in der Höhe, am kristallen Meer. Dort erwarten sie uns schon und winken, kommt. Bitte beeilt euch, macht nicht so langsam. Verstehst du? Apostelgeschichte 2, Vers 27. Da sagt, es wird auf Jesus bezogen, aber das bezieht sich auch auf alle Gläubigen. Denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger Verwesung sehe. Und ich sage dir eine große Wahrheit, Gott wird nicht zulassen, dass du den Tod siehst. Wer denn das sagt und was der Wub da gesagt hat, verstehst du, meine Mutter ist nicht in diesem Kasten oder was auch, das war so, sondern dort im Himmel, der hat es begriffen. Du wirst nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Das ist nur das Äußere. Du wirst nicht zulassen, dass er verdirbt. In dem Moment, wo der Mensch stirbt, geht die Seele zu Gott. Nur Staub bleibt hier, Asche bleibt hier, die Erde bleibt hier. Kinder Gottes werden von Gott anders behandelt. Halleluja, denn sie haben ein verborgenes Leben. Unser Wandel ist im Himmel. Wir sind schon dort, ehe wir dort ankommen. Das ist unsere Hoffnung und unser Glaube. Gläubige sind schon in der Welt, aber nicht von der Welt. Die sind schon ausgebürgert. Ihr Name steht im Buch des Lebens. Und das ist was Ausschlaggebendes für uns. Die Welt ist nicht mehr unser Geschmack. Wir leben in dieser Welt, aber die kochen alle nur mit Wasser und Panschwasser und was auch immer ist. Weißt du, wir leben nicht mehr in ihrem Geist. Wir leben nicht in ihrem Programm. Wir leben nicht in ihrem System. Verlass deinen Friedhof. Das ist meine Botschaft. Immer noch. Ich bin immer noch dabei. Die Araber sagen, wenn du den Hund vergräbst oder begräbst, begrab ihn mit dem Schwanz. Es ist ganz arg wichtig in der Wüste, dass du das mit dem Schwanz begräbst. Nicht, dass du bei irgendeiner Gelegenheit wieder rausholst und sagst, das ist dieser Köder da. Begrab den Hund mit dem Schwanz, dass du nicht mehr zurückgreifen kannst und nicht zurückkommen kannst. Löse dich von deinen Enttäuschungen. Weißt du, egal was es ist, von deinen Enttäuschungen, die dein Leben falsch gesteuert haben, die irgendwas zugelassen haben in deinem Leben, löse dich davon. Auch wenn es manchmal so hochkommt. Und es kommt vieles hoch in unserem Leben. Und wir müssen lernen, das unter Kontrolle zu haben, diese Dinge. Von allem, was so hochkommt, was einem so aufstößt, diese vergangenen Gefühle. Du wirst erinnert, so vieles, was vielleicht noch nicht in deinem Herzen. Gott hat dir schon längst alles vergeben, aber du hast noch nicht vergeben. Gott hat schon längst vergessen, aber du hast noch nicht vergessen. Und deshalb, lass es sterben. Lass es sterben, was sterben muss. Lass die trockenen Blätter vom Baum abfallen und lass das Neue in deinem Leben aufsteigen. Wir müssen lernen, uns selbst zu vergeben. Das ist die größte Form der Vergebung, sich selbst zu vergeben. Verstehst du, sich selbst zu vergeben. Das ist die größte, höchste Form. Weißt du, sich selbst keine Vorwürfe zu machen. Ich habe versagt. Ach, bin ich für ein Trottel gewesen? Nein, Gott hat es zugelassen, dass du ein Trottel wirst und dass du versagst, dass du Fehler machst. Guck mal, der Petrus. Lest mal Petrus, Markus Kapitel 14. Jesus hat zugelassen, dass der Petrus ihn dreimal verleugnet, dass er so Fehler macht. Gott lässt zu. Der Herr Jesus hätte beten können, ihm die Hände auflegen können, ihn mit Öl salben können, er hätte gebieten können. Jesus hätte alle Macht gehabt. Petrus, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Nix. Du wirst mich dreimal verleugnen. Das wird kommen. Und dann guckt der Herr Jesus den Petrus so süß an, dass er anfängt zu weinen. Er beginnt dann zu weinen. Der Herr hat mich nicht verdammt. Der Herr hat mich nicht verurteilt. Der Herr hat mich nicht runter. Er liebt mich und er hat mir vorausgesagt, das wird passieren, Petrus. Aber das Große für mich ist, mach nicht an deinen Sünden rum, was du an Fehler gemacht hast. Der Teufel will, dass du immer wieder Chaos und wieder Chaos und wieder Chaos und wieder Chaos und wieder Chaos als ein Wiederkäuer lebst. Mach Schluss mit deiner Wiederkäuerei. Verlass deinen Friedhof. Weißt du, Petrus, der stand auf und wurde ein großer Apostel, als er die Vergebung erlebt hat, die Vergebung durchgemacht hat. Und als der Herr ihn fragte, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich mehr wie die anderen auch? Liebst du mich? Weißt du, der Herr fragt nicht, was du gemacht hast, sondern er fragt, liebst du mich? Liebst du mich? Judas Ischariot, Judas hat sehr an seiner Sünde gearbeitet. Er war so ein Geißler. So, verstehst du, er hat das Geld zurückgegeben, hat gesagt, ich habe unschuldig Blut vergossen, hat groß bekannt, verstehst du, ich habe unschuldig Blut vergossen. Leute, erlöst mich davon. Und die hohen Priester haben kein Interesse gehabt, ihn zu erlösen. Nehmt das Blutgeld. Und am Schluss hat er sich aufgehängt. Ich sage euch eines, hohe Priester, die Geistlichkeit haben kein Interesse an deinem Seelenheil. Du hast Interesse, dass du gerettet wirst, dass du die Seligkeit erreichst. Wir müssen unsere Schuld dem Herrn abgeben und nicht den hohen Priestern. Hör auf, dass du dann zu Leuten rennst und beichtest und bekennst. Ich habe nichts gegen Beichte und Seelsorge, aber der, der uns wirklich Sünden vergeben kann, kann es Jesus Christus. Nur Gott kann Sünden vergeben. Und deshalb halte ich an ihm. Gott hält sich nicht an deiner Vergangenheit fest. Was ist das? Das ist der Herr Jesus. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Mach da nicht so viel rum. Mach kein Drama draus. Solange wir uns an unserer Vergangenheit festhalten und solange unsere Vergangenheit uns im Griff hat, da wird der Segen Gottes nicht fließen. Solange die Vergangenheit an dir klebt, wie eine Klette, wirst du in deinem geistlichen Leben nicht wachsen, du wirst nicht vorwärts kommen, du wirst an der Stelle treten, immer wieder so ein Makel, so ein Gestank, so ein Geschmack der Sünde des alten Lebens. Wir sind eine neue Schöpfung in Jesus Christus, das Alte ist vergangen. Solange die Israeliten, und das ist jetzt die Geschichte, verstehst du, verlass deinen Friedhof, solange die Israeliten an Ägypten hingen, in der Wüste, in der Führung Gottes, solange sie immer wieder an Ägypten dachten, konnten sie nicht in das gelobte Land reinkommen. Solange du an Ägypten, das frühere alte Leben, weißt du, was früher alles war und weißt du, wie wir das gelebt haben und weißt an die Fleischstöpfe und an Knoblauch und Kümmel und was weiß ich für Gemüse, an die Fische, die haben wir kostenlos bekommen, hier kriegt man nicht mal einen Vogel. Verstehst du, und Gott versorgt sie in der Wüste. Aber solange sie an Ägypten hingen, konnten sie die Wunde auch gar nicht verarbeiten, die Segnung Gottes gar nicht verkraften. Sie hatten sich von der Vergangenheit nicht gelöst, von ihren Fleischstöpfen sich nicht gelöst, obwohl sie Ägypten schon längst verlassen haben, schon 20 Jahre verlassen haben. Immer wieder kommt es hoch. Ja, früher, weißt du, als wir noch in Ägypten waren, da hatten wir wenigstens Dach über dem Kopf. Aber hier hatten sie die Wolkensäule und die Feuersäule. Die hatten wunderbaren übernatürlichen Schutz Gottes und sie waren damit nicht zufrieden. Weißt du, sie lebten nicht im Geist, sondern sie lebten im Fleisch, sie lebten in ihren Gewohnheiten, ihre Reaktionen waren ägyptisch, immer Hinterkopf, irgendwie war da drin. Weißt du, sie waren menschlich. Denk nur an das, was früher war. Löse dich von deiner Vergangenheit. Das ist meine Botschaft. Lass deinen Friedhof. Deshalb mussten die Israeliten noch einmal eine Tour am Roten Meer vorbeigehen, damit sie sehen, die ganzen Ägypter, die ausgespült worden sind aus dem Meer. Verstehst du, sie mussten die ganzen Leichen sehen. Da singt die Miriam im Chorus das neue Lied des Moses, mit Ross und Mann und Wagen hat der Herr sie geschlagen. Gott führt uns zuerst einmal, dass wir sehen, was wir alles aufgegeben haben, was Gott alles in unserem Leben getan hat. Die Drogenspritzen und die ganzen Ampullen, Medikamente und was weiß ich, was der Herr hat uns erlöst von dem ganzen Shit. Danke Gott jetzt. Danken. Ich werde am Sonntag mehr darüber sprechen. Danken. Undank ist eine große Sünde. Undank ist eine Krankheit der Christen. Undank. Werde dankbar. Danke Gott für das, was er getan hat. Und denk nicht immer wieder an das, was früher war, sondern danke Gott und dann wirst du Zukunft haben in deinem Leben. Diese Israeliten lebten beständig, weißt du, an das, was in Ägypten war. Sie haben immer ihr Leben mit Ägypten verglichen, mit früher, was damals war. Früher, da war alles anders. Früher, da war alles anders. Früher haben wir das so und so gemacht. Früher, da lief das Ding, da mussten wir nicht planen, da mussten wir nicht viel denken, da wurde alles von den Vorarbeitern vorgedacht und vorgeplant. Dann haben sie gesagt, auf, marsch, komm, geh, bleib. Weißt du, da wurde alles kommandiert. Aber jetzt musst du selber entscheiden. Verstehst du, selber deine eigene Meinung bilden. Selber urteilen und zurechtkommen. Gott zeigt mir. Und zeigt, auch hat mir vor Jahren mal gezeigt, und einer meiner Predigten ist immer wieder die Botschaft, ersticke das Negative. Das, was früher war, ist vorbei. Das ist das Negative, das ist passiert. Wenn es so gut gewesen wäre, dann wäre es am besten dort geblieben. Verstehst du, hätte es dort bleiben sollen. Warum muss der liebe Gott dich da rausführen, wenn es so wirklich so gut war, so fantastisch, so wunderbar, so prima? Warum bist du nicht dort geblieben? Aber du hast gemerkt, das ist nicht das Leben. Und deshalb hat der Herr dich rausgeführt. Und der Geist Ägyptens muss in uns absterben. Der Geist des Ägyptens, das Negative, die Vergangenheit, muss abfallen. Wir betreten das verheißene Land erst, nachdem der letzte Krümel Ägyptens in uns erstorben ist. Der letzte Krümel Ägyptens erloschen, die letzte Funke. Wenn unsere Vergangenheit aufgearbeitet ist, wenn wir uns davon gelöst haben, dann kann Gott was Neues beginnen. Dann kann Gott was Neues beginnen. Erst wenn uns der Friede Gottes erfüllt, weißt du, dann beginnt was Neues in unserem Leben. Der Friede Gottes. Viele bekehren sich, aber die meisten kommen nicht durch in den Frieden Gottes, dass sie alles hinter sich lassen, alles ist vorbei. Nein, sie geben die Dinge auf und sie suchen es. Ich werde nie vergessen, wir haben in Augsburg, im Gottesdienst, da war ich noch Christ, kein Pastor, und da habe ich zugeguckt, wie die Leute geheilt werden. Und da wurde ein Mann geheilt, haben gehört, Gott hat wirklich ein Wunder an diesem Bruder getan. Und da ist einer, der nicht von Gott berührt wird, aber der glaubte, Gott ist da, die Gegenwart Gottes ist da, nimmt sein Hörapparat aus dem Ohr raus, macht das Fenster auf und schmeißt raus. Verstehst? Und wisst ihr, was da passiert ist? Der war nicht geheilt. Dann musste die ganze Gemeinde runtergehen, in den Garten, beim Nachbar fragen, dürfen wir in ihrem Garten, und den Hörapparat oder das Hörgerät damals suchen. Verstehst du? Er war nicht geheilt. Wir dürfen nicht kopieren. Wenn Gott einen berührt, muss er nicht unbedingt dich berühren. Wenn die Gegenwart Gottes so stark da ist, ist es wunderbar. Aber er muss dich berühren. Du brauchst das Rema. Du brauchst die Offenbarung Gottes. Sonst wirst du suchen. Das Gerät, wo ist mein Hörapparat? Und dann beschäftigst du die ganze Gemeinde damit. Die ganze Gemeinde. Wir suchten da in seinem, und das war ein Gebüsch und was weiß ich, Bäume, was der da unten in seinem Garten hatte. War nicht einmal der Garten von der Gemeinde. Kein öffentlicher Park. Erst die Wiedergeborenen wissen nicht mehr, was früher waren. Weißt du, solange du nicht wiedergeboren bist, denkst du immer noch an früher. Und deshalb, wenn du immer noch an früher denkst und immer wieder in Erinnerung rufst und immer wieder, früher, damals, ach, weißt du, es war einmal. So fangen alle Märchen an. Es war einmal. Weißt du, da bist du noch nicht wiedergeboren. Der Wiedergeborene denkt nicht mehr an früher. Das ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Interessiert nicht das letzte Jahr, ob ich grün war oder blau war oder lila war. Jetzt schlage ich wieder neu aus. Jetzt bringe ich neue Frucht. Jetzt blühe ich wieder ganz von vorne. Jetzt wachse ich weiter. Das ist diese neue Schöpfung. Wer zurückschaut, wird zur Salzsäule, wie diese Frau Lot. Und der erreicht nicht das Ziel, verstehst du? Wer zurückschaut, wer einfach zurückgeht, denk an die Ruth. Die Ruth war so eine Frau, wie ich gehe weiter. Naomi, ich gehe mit dir, wo du hingehst. Dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk. Ich gehe weiter mit dir. Und sie hat zurückgelassen Moab, zurückgelassen ihre Traurigkeit, dass ihr Mann gestorben ist dort unten. Und hat dort beerdigt und sie geht weiter. Und wenn du nicht deinen Mann, deine Frau beerdigst, kannst du keine neue Beziehung eingehen. Denn die Ruth hat erst die zurückgelassen, dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Und dann hat sie den Boas gefunden. Und der Boas ist ja ein Nachkomme gewesen, der in der Linie Davids nachher, in der Linie Jesu war. Verstehst du? Und die Ruth wurde ein Segen. Aber solange du nicht eine Geschichte abschließt, kannst du nie glücklich in die Zukunft schauen. Verlass deinen Friedhof, lass Moab sein, wie die Ruth, oder Sodom. Löse dich von all den alten geistigen Rückständen in deinem Leben. Du musst deine Verfolger, deine Ägypter hinter dir lassen, die im Meer ersaufen lassen, Entschuldigung, einfach dort am Strand ausspülen lassen und dann gucken, das waren die mal meine Tyrannen, meine Diktatoren, meine Piesacker, meine Plagegeister. Verlass deinen Friedhof, was heißt das? Verlass deine Gewohnheiten. Weißt du, wenn wir Christen werden, wenn wir Kinder Gottes werden, wir bekommen neue Gewohnheiten, neue Formen, neue Einstellungen. Verstehst du, das Alte lassen wir zurück. Ist jemand in Christus, er ist eine neue Schöpfung. Ein Neues ist im Werden. Der ist nicht von heute auf morgen eine neue Schöpfung. Weißt du, da kommen manchmal so viele Frommen, du bist eine neue Kreatur. Du, ich brauche 50 Jahre, bis ich das werde. Und wer wäre mit 100 noch nicht mal? Etwas, jeden Tag wird was erneuert. Wir erleben tagtäglich unsere Erneuerung. Tagtäglich. So wie, verlass deinen Friedhof, verlass deine alten Vorstellungen, dein altes Verhalten, deine alten Haltungen. Gut, das ist eine ganze Menge Arbeit. Hausarbeit. Doch im Stillen geschieht. All das, was dich noch so früher beeinflusst hat, was deine Denkweise gefangen genommen hat, unter dem du nicht leben konntest, du sollst jetzt plötzlich lernen, ja, ich brauche diese Dinge gar nicht. Ich kann haben und ich muss nicht haben. Weißt du, ich bin frei. Und das Geheimnis des geistlichen Lebens, des neu geschaffenen Lebens, des wiedergeborenen Lebens ist, ich bin frei. Ich darf wieder mit Null anfangen. Mit Null anfangen. Das, was zurückgelassen ist, das zurück. Also, nable dich von Altägypten ab. Nable dich von der Vergangenheit ab. Es ist nicht so leicht, Dinge loszulassen. Immer wieder siehst du, spürst du, da kommt wieder jemand vorbei, da plötzlich blätterst du durch die Akten, suchst etwas, findest wieder irgendwie ein Foto oder eine Rechnung oder was weiß ich. Und dann kommt wieder der alte Geist wieder, wird aktiv. Der alte Ägypten offenbart sich wieder. Denk um, verlass deinen Friedhof, das Leben geht weiter. Lass deine Vergangenheit hinter sich. Das sind nicht nur Phrasen, sondern das ist biblische Philosophie. Das lehrt der Heilige Geist. Viele sind innerlich verseucht vom alten Ägypten. Auch die kommen aus der Esoterik. Verstehst du? Was glaubst du, wie viel Mist die mitbringen aus der Esoterik? Das Spuk, das sind Geister. Oh Leute, da müsst ihr aufpassen. Positiv reden, nicht negativ bekennen. Verstehst du? Weißt du, wenn du Kind Gottes bist, du kannst reden und nicht reden, kannst denken und nicht denken. Das ist vollkommen egal. Das macht gar nichts mehr aus. Du machst einen Witz draus und da gehst weiter. Ja. Aber aufpassen. Verstehst du? Paulus sagt, dem Gerechten ist alles erlaubt. Ob er jetzt, weißt du, damals war das Problem, das Fleisch, die Tiere wurden den Göttern geopfert, damit das arme Volk was zu essen hatte. Und die Christen waren damals arme Menschen. Und die sind zur Freibank gegangen, so, damit wir verstehen, um was es geht hier. Also wo umsonst gab. Und das Fleisch wurde den Göttern geweiht. Und dann fragen sie, darf ich das essen, was den Göttern geweiht ist? Paulus sagt, lass sie schmecken. Das ist ganz einfach. Mach dir keine Gedanken. Aber wenn du anfängst, Gedanken zu machen, wird es für dich Sünde. Es könnte vom Teufel sein, es könnte besprochen sein, das könnte, was weiß ich, frag nicht so viel. Verstehst du? Wenn es Gott will, wird es dir offenbaren. Und wir zeigen, Leute, das ist vergiftet, das Fleisch. Und solange das Fleisch nicht vergiftet ist, nur von der Freibank ist und dem Götzen, was weiß ich, Marduk oder weiß, wie der Kuckuck da heißt, verstehst du, geweiht ist, das ist vollkommen egal. Ob er da steht, verstehst du, dieser Götze, der hat keinen Einfluss auf diese ganzen Sachen. Es sei denn, es ist vergiftet. Dann soll es nicht essen. Und selbst wenn es vergiftet ist, meine Bibel sagt, und selbst wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Wenn du richtig Glauben an Gott hast, dann wirst du nicht so schnell vergiftet. Du wirst nächstes Mal nicht essen. Wenn du weißt ja, von dem habe ich Bauchschmerzen gekriegt. Ein Durchfall. Da wirst du dich hüten, da wirst du nicht dieses Fleisch noch einmal nehmen. Aber solange du es nicht, ja, nicht vergiftet ist und solange du das billiger kriegst als sonst woanders, warum sollst du es nicht kaufen? Freibank. Heute gibt es sowas nicht, aber früher. Gibt es heute noch? Ich weiß es nicht, aber früher gab es Freibank. Meine Eltern haben auch auf der Freibank gekauft, verstehst du? Das irgendwie notgeschlachtete Tiere, aber die waren noch zum Essen gut zu gebrauchen. Israel muss in der Wüste 40 Jahre lang vergessen lernen. Aufgeben, alles zurücklassen, was da alles war. Ihre ägyptischen Geister und Ägypten, da war nur Totenkult. Denk an diese Pyramiden, verstehst du? Alle lebten nur für den Totenkult. Nur für die Pyramide, damit der König da in den Himmel geht und so weiter und uns mitnimmt. Unser König, verstehst du? Die lebten nur. Totenkult war das ganze Einbalsamieren und Mumifizieren und all diese Dinge, das war Totenkult. Alles lebte nur für den Tod. In Ägypten. Und Kinder Israel sind rausgeführt worden aus diesem Leben für den Tod. Arbeiten für den Tod. Zahlen für den Tod. Opfern für den Tod. Sich einsetzen für den Tod. Immer nur für den Tod da sein. Nein, Gott hat uns bestimmt zum Leben und nicht zum Sterben. Und wir sollten eine ganz andere Einstellung zum Leben bekommen. Vergessen, was zurück ist. Eines, Juden können nicht vergessen, ich denke nur an den Holocaust, verstehst du? Juden können bis heute noch 70 Jahre oder 71 Jahre nach Holocaust, verstehst du, sie können nicht vergessen, immer wieder erinnern. Die ganzen Zeitzeugen sind schon längst gestorben, aber immer wieder erinnern. Wir müssen uns von der Vergangenheit lösen. Es ist was Schlimmes passiert, alle Völker haben Dreck am Stecken und so weiter, aber immer wieder erinnern, denk dran. Und jeder, der nach Israel kommt, muss noch jetzt dort irgendwo sich erinnern und denken, was da alles passiert ist, durch diesen Saal da gehen und die ganze Liste von den Toten sich anhören. Verlass die Toten. Halt nichts davon. Ich halte nichts davon. Weißt du, die Dinge sind passiert, es ist schrecklich, das ist die Geschichte und wir müssen mit der Geschichte lesen. Die Amerikaner haben die Indianer umgebracht, die anderen haben die Farbigen, die Neger versklavt, verstehst du, jeder hat so Dreck am Stecken. Wenn ich das anfangen würde aufzuzählen, das ist Holocaust, ein Zwerg. Das ist was Schreckliches, aber trotzdem ein Zwerg. Verlass den Friedhof. Ägypten war das Verderben, die Katastrophe für Israel, Gefangenschaft, Sklaverei. Aber weißt du, guck mal, das ist so blöd, sind die Menschen. Aber hatten wir damals nicht so gut. Die haben nur Peitschenhiebe gekriegt. Verstehst? Und die sehnen sich, weißt du, nachher, wie schön war doch das Leben in Ägypten. Ich sage euch eines, wenn wir draußen sind und ich erlebe hier die Türken. In der Türkei, wo wir so kaum so vermummte Leute sehen wie hier. Es ist aber hier, weißt du, im Exil oder in der Diaspora, da sind die Leute extrem. Wenn die zurückgelassen haben, weißt du, da verklären sie, ja, zu Hause, wir in unserem Land. Geh nach Istanbul, geh nach Ankara, geh in die Türkei und du wirst diese Leute ganz anders vorfinden, als sie hier bei uns. Da laufen sie nicht so und verschleiern sich. Nein, die leben ihr Leben, sind happy. Also verlass diese ganzen frommen Theorien und Philosophien. Und dann hinterher, ach ja, das war so prima. Denk an die Peitschenhiebe, dass du dort bekommen, Israel. Die ganze Zeit, warum habt ihr so Gott geschrien? Warum habt ihr so zu Gott geschrien? Schick uns einen Erlöser, schick uns einen Befreier. Wer das Ziel erreichen will, meine Lieben, der muss seinen Gestern vergessen. Der muss sich von gestern erlösen. Wer sein Ziel erreichen möchte, löse dich von dem falschen sklavischen Denken, von der falschen sklavischen Erziehung, löse dich von den Fleischtöpfen Ägyptens. Oh, vergiss, Manna ist viel besser als die ganzen Fleischtöpfe Ägyptens. Zu ihr schreien, ich will raus, ich will raus, ich will raus. Genauso als die DDR, die Mauer fiel, verstehst du, die wollen alle die Freiheit. Manche sehnen sich heute, dass die Mauer wieder steht. Ganz ehrlich, frag doch die Leute. Verstehst du, verklären wieder, wie toll das war, als wir noch die Mauer hatten. Da waren wir wenigstens unter uns. Zuerst schreien sie und jetzt hinterher idealisieren sie das alles. Das war doch gut, eine tolle Zeit. Und da sieht man, wie schon verdorben und verkümmert die Israeliten damals waren, wie sie schon sklavisches Denken hatten, als die amerikanischen Sklaven befreit wurden, als die Sklavenbefreiung war, da sehen sie sich wieder, wir wollen wieder Sklaven sein. Hast du nicht das Buch von Onkel Tom Hütte gelesen? Verstehst du, die sehnen sich wieder zurück, wo der Boss, der Kursgrundbesitzer für alle sorgte, wir mussten nur schuften natürlich und es war streng. Dann sehen sie wieder, wenn der Mensch nicht innerlich erlöst wird, sehnt er sich wieder zurück nach dem, was früher war. Wenn du aber erlöst bist, hast du keinen Appetit mehr auf das, was früher war. Das ist vorbei. Was gestern war, das ist vorbei. Aber viele sind noch an Ägypten, an dieser Welt gebunden. Weißt du, sie sind besessen eigentlich von dieser Gleichmacherei, wo alles geregelt ist, alles genormt ist, alles Routine ist, alles so praktisch so ist. Weißt du, da muss ich nicht auf Gott warten. Und der Herr sagt, im gelobten Land, Leute, wenn ihr dorthin kommt, euch wird Hören und Sehen vergeben. Die meisten Leute haben gar keine Ahnung, was gelobte Land ist, was das Glaubensleben ist. Das, in Ägypten, da waren es die Kanäle. Wenn das Wasser kam, wurde Wasser umgeleitet, zu euer Gemüsegarten geleitet. Aber im gelobten Land, das seid ihr abhängig vom Regen, dem Frühregen und dem Spätregen. Und wenn kein Spätregen und kein Frühregen da ist, und wenn ihr Gott nicht gehorsam seid, wird der liebe Gott euch den Hahn zudrehen. Und es kommt kein Spätregen und kein Frühregen. Aber das seid ihr von Gott abhängig. Das ist im Glauben zu leben, ist ein total anderes Leben, als in Ägypten zu leben. Da ist alles geregelt. Da ist irgendjemand dafür zuständig. Irgend so ein Vorarbeiter, irgendein so Kapo oder was auch immer, ist immer zuständig. Dort gab es immer eine Norm, eine Vorschrift, eine Regel. Aber hier musst du selbst dich durch dieses ganze Dschungel durchfinden. Du musst selber deinen Weg finden. Bei Gott ist alles neu. Da stehst du morgens auf und weißt nicht, wo es lang geht. Was passiert? Denn meine Bibel sagt, deine Güte ist alle Morgen neu. Und da musst du wieder die Güte Gottes, die Gnade Gottes, die Fülle Gottes, die Kraft Gottes wieder ganz neu entdecken. Herr, und wie geht's heute weiter? Da musst du dich wieder führen lassen von dem Heiligen Geist. Lass nicht dein Herz von deiner Vergangenheit bestimmen. Löse dich von deinem Friedhof. Weißt du, was früher war? Beerdige, schließ ab, mach Punkt. Liegt zu den Akten. Die ganze Geschichte, also was auch war, deine Geschichte, deine Leidensgeschichte, deine Krankheitsgeschichte, deine Enttäuschung, deine Verbitterung, leg's zurück. Wenn Menschen wirklich im Licht Gottes kommen, verblasst die Vergangenheit, verliert das Böse seine Macht an einem. Wenn Menschen Gott begegnen, sind wir plötzlich im Neuen Testament. Da ist kein Gesetz, da ist Gnade. Da geht's total ganz anders weiter. Paulus sagt, als er verzweifelt ist, ich möchte ablegen, ich möchte kämpfen. Satan schlägt mich mit Fäusten. Und so schnauft er.
Und dann habe ich gebetet, und was hat der Herr gesagt? Lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist bei den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen. Lass die alten Geschichten, interessiert dich nicht. Wer dafür? Beschäftige dich. Und dann sagte ich, achte alles für Kot. Weißt du, was er sagt? Das ist ein schönes Wort für Mist und sonst noch andere Sachen. Ich achte alles für Kot, auf dass ich Christus gewinne. Auf dass ich Christus gewinne. Weißt du, Paulus sagt, ich interessieren diese alten Geschichten, was ich einmal war. Meine Abstammung, meinen Werdegang, mein Studium, meine ganzen Diplomas, wie viele Sprachen ich spreche und wie perfekt ich die Bibel kenne. Alles ist Kot. Damit kann ich Gott nicht imponieren oder beeindrucken. Höchstens den Teufel und die Menschen. Ich kann sagen, guck mal, bin Doktor, bin Professor, bin das, bin das. Aber was kannst du dir kaufen? Auf dem Friedhof liegen all die, die so ganz groß rauskommen wollten. Verstehst du? Da ist nichts mehr das. Hier, unser Kaiser besucht mal Lobetal vom Bodelschwing, Vater Bodelschwing, macht einen Besuch und ist dort. Und dann, er will mal die Leute sehen und mal die Leute gucken, wie die Doofen sind. Und dann kommt er zu einem Doofen, Entschuldigung, kommt er, der Hack da. Und dann sagt der Kaiser, ich bin Friedrich Wilhelm sowieso und so. Der hat 28 Namen, hat der Kerl gehabt. Verstehst du, so reich war er. Verstehst du, hackt er und da guckt er gar nicht hin. Dann klopft er nochmals, ich bin der und der und der heiße Wilhelm, Friedrich und. Dann richtet er sich auf, dieser Doofe, und sagt, mein Herr, so hat es bei mir auch angefangen. So hat es bei mir auch angefangen. Ja. Und so fängt es bei uns auch. Verstehst du, wenn wir groß rauskommen, und wo ist er jetzt, verstehst du? Der wollte bei seinen Hunden beerdigt werden am Schluss. Er hat keine Freunde gehabt. Der war vom Leben enttäuscht. Verstehst du, der lebt nur für seine Hunde. Und er hat grausame Dinge erlebt. Er war ein guter Kaiser, trotz allem. Oder ein guter König. Lass die alten Geschichten, die alte Zeit. Wahre Gläubige leben in einer anderen Welt, in einer anderen Zeit, unter anderen Vorzeichen. Die gleiche Musik, die gleiche Noten, aber andere Vorzeichen. Und schon entweder höher oder tiefer, je nachdem, Kreuz oder B. Die leben total anders. Die Welt ist für sie nur ein Durchgangslager, ein Provisorium. Verlass einen Friedhof, da musst du mal durch. Wir müssen durch dieses Tal. Das wird niemand erspart. Verlass Kummer und Sorgen. Verlass diese sündhaften Emotionen in deiner Seele, dass du nicht zufrieden bist, unruhig bist, nervös bist, aufgewühlt bist. Psalm 6, Vers 8. Mein Auge ist vertrocknet vor Kummer, gealtert ob all meinen Feinden. Meine Augen sind vertrocknet. Verstehst du? Verlass diesen Friedhof, diese Traurigkeit, dieses Klagen. Hör auf zu weinen. Es ist Zeit, wenn man Trauerarbeit macht. Man muss weinen, man ist traurig. Man macht sich Schuldgefühle und Vorwürfe. Was habe ich gemacht und was bin ich hätte ich dies und anders tun können, vielleicht was Besseres machen können. Nein, es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Du konntest gar nichts machen, gar nichts verändern. Das Leben ist so. Diese Trauerarbeit muss sein, dass man weint und mein Auge ist vertrocknet, sagt hier der Psalmist. Kummer ist eine mächtige Kraft, die mich runterzieht, mein Immunsystem zerstört, mein Auge ist vertrocknet und viele Augenleiden beginnen mit Kummer. Viele Augenleiden, wenn man viel Kummer hat, schlägt es auf die Augen, mein Auge ist vertrocknet. Kummer lässt altern, vorzeitig altern, man verkrüppelt uns, entzieht uns die Lebenskraft, das ist Kummer. Und da fragt man sich, wen interessiert mein Schicksal, meine Schicksalsschläge? Hier Psalm 31, Vers 10. David schreit zum Herrn, sei mir gnädig, o Herr, denn mir ist Angst. Zerfallen ist vor Gram mein Auge, meine Seele und mein Leib. Herr, mir ist Gram, ich habe Angst. Und da fängt auch wieder, immer wieder, so wie Traurigkeit auch auf die Knochen wirkt, so wirkt da Gram und Traurigkeit und all diese Dinge auf die Augen. Plötzlich siehst du nur noch alles verschwommen, grau. Hier sagt David zweimal, dass sich bei ihm das Augenlicht sich verschlechtert hat, die Augen nicht mehr funktionieren, seine Kameras, die nehmen gar nicht mehr richtig wahr, er reagiert nicht mehr richtig. Die Bibel sagt, dass das Auge Fenster der Seele sind, also die Fenster. Und wenn das Auge klar ist, sieht man, wenn die Seele klar ist, sieht man klar, wenn die Seele traurig, betrübt ist, in Disharmonie mit Gott ist, mit Gott nicht einverstanden ist, das Auge wird trübe. Wenn wir jemanden anschauen, dann empfangen wir nicht nur, wir senden auch was durch unsere Augen. Und du musst angucken, diese Superstars, wie die auf der Plattform treten, ihre Augen sind das Wichtigste. Ihre Augen sind wie Feuer. Verstehst du? Mit den Augen fangen sie die Leute. Mit den Augen halten sie die Leute fest. Wenn du mit anderen Menschen zusammenkommst, in einem engen Raum bist und so weiter, und eine bestimmte Person anschaust, intensiv anschaust, und ich sage dir nach 10, 15 Sekunden, dreht sich die um und sagt, was ist da? Jemand hat mich angeguckt, verstehst du? Augen sind deine Macht. Die Fenster der Seele. Die Kamera wird auf diese bestimmte Person nur 10, 15 Sekunden gerichtet und sie spürt, jemand hat mich angeschaut. So wie Jesus sagt, jemand hat mich berührt. Diese blutflüssige Frau. Man kann es fühlen, wenn man angeschaut wird. Wenn man von hinten sogar angeschaut wird. Ja, das spürst du nicht, aber das siehst du nicht, aber man spürt es. Und das Auge wird durch Kummer beeinflusst. Es wird krank und trübe. Psalm 31 nochmals, Vers 11. Denn meine Lebenstage sind von Kummer erfüllt und dahingeschwunden und meine Jahre mit Seufzen. Verlass deinen Friedhof ist mein Thema. Meine Kraft ist gebrochen durch meine Schuld und meine Gebeine sind vertrocknet. Ob alle meinen Feinden bin ich ein Schimpf geworden, meinen Nachbarn am meisten und ein Schrecken. Meinen Bekannten, die machen schon die Tür zu weichen aus, die wollen mir nicht begegnen. Verstehst? Auf den Gassen, sie fliehen vor mir. Ich bin in Vergessenheit geraten, aus Sinn bin ich ihnen gekommen, wie ein Toter bin ich ein unbrauchbares Gefäß, so jammert hier dieser Mensch. Denn ich habe die Lästerung vieler gehört, Schrecken ringsum, da wo es um sie miteinander und sie ratschlagen drauf zusammen. Aber ich vertraue auf dich. Das ist der Ausweg, das ist die Lösung, das ist der Schlüssel. Ich vertraue auf dich, o Herr. Ich habe gesagt, und was hat dieser Beter gesagt? Du bist mein Gott. In deiner Hand sind meine Zeiten, die Jugend, Alter, Mittelalter, Hochalter, welches Alter auch immer. In deiner Hand ist meine Zeit oder meine Zeiten. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und vor allem von meinen Verfolgern. Rette mich, o Gott. Lass dein Angesicht leuchten über deinen Knecht. Rette mich durch deine Gnade. Also hab Erbarmen, Gott, mit mir. Das ist, was der Beter hier betet. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich rufe dich an. Zu Schanden mögen all die Gottlosen werden und die mögen verstummen im Totenreich, dort auf dem Friedhof. Ich spreche hier nicht über die natürliche Trauer, sondern ich spreche über die Trauer, die die Seele hat. Nicht die Trauer über Angehörige. Wir trauern alle, wenn wir einen lieben Menschen verlieren. Eine Lücke ist da, ist okay. Da ist nichts dagegen einzuwenden, das ist natürlich. Aber ich spreche über diese innere Trauer. Ich spreche über Kummer, über diesen nagenden Gram in unserer Seele, über Dinge, über die wir uns grämen, über die Vergangenheit. Was ist alles gewesen? Was ist alles passiert? Was ist alles auf mein Leben eingestürzt? Und einen solchen Kummer vergleiche ich mit Ketten, die einen binden und zu Boden ziehen möchten, dass er gar nicht mehr stehen kann, aufrecht stehen kann. Und der Kummer, dieser Gram stiehlt dir die Hoffnung, die Freude fürs Heute und für die Zukunft. Ach, aus mir wird nichts mehr. Und dann lässt du dich gehen und treiben. Kummer verursacht Gram. 1. Mose 42, Vers 36. Wir haben am Sonntag den Jakob betrachtet und Josef, wie der nach Ägypten verkauft wurde. Und hier die Geschichte, etwas Fortsetzung vom Josef, 1. Mose 42, Vers 36. Und ihr Vater Jakob sprach zu ihnen, ihr habt mich meiner Kinder beraubt, als dann Josef zu erkennen gibt. Und dann soll der Simeon, dann soll der Benjamin noch kommen und in Haft oder Geiselhaft genommen werden. Simeon ist nicht mehr da und Benjamin wollte mir auch nehmen. Und über mich kommt nur Kummer. Und da sprach Ruben zu seinem Vater, du kannst meine beiden Söhne töten, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe. Übergib mir in meine Hand diesen Benjamin, ich will ihn wiederbringen. Und er sprach, mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen. Du siehst, was Trauer bewirkt. Man steht Gott im Weg, im Gottesplan, und blockiert Gott. Denn sein Bruder ist schon tot, dieser Josef und so weiter. Und ich bin allein übrig geblieben und dieser Junge ist auch allein. Also ich möchte noch wenigstens den Benjamin behalten. Nimmt jemand anders, aber der Kerl will nur den Benjamin haben. Warum? Weil der weiß, was es ist, was es bedeutet, was die Geschichte auf sich hat. Sollte ihm ein Unfall begegnen auf dem Wege, den er geht, so würde ich meine grauen Haare vor Kummer ins Totenreich runterbringen. Gram tötet, bringt um, vernichtet deine Menschen. Viele sterben vorzeitig aufgrund von Kummer und Gram. Weißt du, ich habe gesagt, ja, unser Alter dürfte 120 Jahre sein. Gott hat dieses Automobil, dein Körper dir zur Verfügung gestellt für 120 Jahre. Aber durch Gram und Kummer und all dies andere wird dein Leben verkürzt. Und wir verkürzen unser Leben selbst, nicht der liebe Gott und auch nicht der Teufel. Wir erlauben es nur dem Teufel, weil du deine Gefühle nicht kontrollierst und nicht loslässt. Was sagt Hiob? Hiob Kapitel 17, Vers 1. Mein Geist ist verstört, meine Tage laufen ab, die rollen, die rasen, die Gräber warten auf mich, man treibt mit mir Gespött, mein Augenlicht erlischt vor Gram. Der Hiob sogar hat es gewusst. Mein Augenlicht erlischt, ich werde blind, ich sehe nichts mehr. Grauen Star habe ich oder was auch immer ist. Alle meine Glieder sind wie Schatten. Hier wieder das Augenlicht. Durch Kummer und Sorge wird es beeinflusst. Und Hiob hat seine Vision verloren oder aufgegeben. In Hiob 17, Vers 8 weiter. Meine Tage sind dahin, meine Pläne, ich habe gar keine mehr, die mein Herz besessen hat. Ich bin abgeschnitten vom Leben. Aber der Gerechte hält fest an seinen Wegen und wer reine Hände hat, dessen Kraft nimmt zu. Aber das alles ist nicht mehr. Ich habe keine reine Hände mehr. Ich bin nicht mehr so sicher. Ich bin nicht mehr so stark. Ich bin irgendwo ausgerutscht. Liege irgendwo am Boden. Da sagt der Hiob hier. Hiob 17, Vers 12 weiter. Meine Tage sind gezählt. Ich habe keine Zukunft, keine Pläne. Na, ich gehe in die Rente. Oder aufs Altenteil. Oder wohin auch immer. Ich habe keine Zukunft. Er sagt, ich bin fertig. Das war's. Ich bin fertig. Und er war voller Kummer, er war voller Sorgen, er war angekettet, obwohl er niemand gekettet hat. Man kann geistig angekettet sein, geistig geknebelt werden, hat Sorgen und Kummer. Das ist, was ihn festhielt. Er sah alles nur schwarz, nur schwarz. Seine Augen wurden verzerrt, sein Körper zerschmettert, sein ganzes Immunsystem lag am Boden. Er war richtig krank. Und wenn man einen Kummer festhält, egal was für Kummer, welcher Art, da kannst du dich graben, so viel du willst. Je mehr du gräbst, desto tiefer gräbst du dich ein. Desto tiefer gräbst du dich ein. Und es ist schwer, dich selbst zu ermutigen und auch die Ermutigung von anderen hilft nichts. Je mehr du, dann sagst du, die verstehen mich nicht, die haben keine Ahnung von meinem Schicksal, stecken nicht in meine Haut. Verstehst du? Psalm 18, Vers 2 weiter. Ich will dich von Herzen lieben, Herr, meine Stärke. Das ist, wie man aus der Grube wieder rauskommt. Ich will dich von Herzen lieben, Herr, meine Stärke. Der Herr ist meine Felsenkluft, meine Burg, meine Zuflucht. Mein Gott ist ein Fels, dahin ich mich berge. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine Festung, der Herr. Weißt du musst dich wieder auf den Herrn besinnen. In deinem Schicksal, in deine Tiefe. Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an. Und er hat mich vor all meinen Feinden errettet. Todeswehen, der Friedhof hat mich umfangen. Bäche Belial streckten mich, diese Sturzbäche. Stricke der Unterwelt haben mich umschlungen. Und die Todesschlingen kamen mir entgegen. Du hast doch schon deine Todesschlingen gesehen. Jetzt wirst du gehängt. Da mir Angst ward, bange ward. Es ist gut manchmal, wenn man Angst bekommt. Da rief ich zum Herrn, sagt der Dichter hier. Und ich schrie zu meinem Gott. Und er hörte mich von seinem Tempel. Meine schwache Stimme, dieses Wimmern, mein Schreien drang zu seinen Ohren. Es gibt noch einen Ausweg aus Kummer und Sorge. Es gibt einen Ausweg und das ist der Herr. Wenn wir von diesen Dämonen Kummer und Sorge angegriffen werden und so weiter, dann können wir leicht in so eine Märtyrerhaltung verfallen. Ja, ich muss um Jesus willen leiden, durch viel Trübsal muss ich ins Reich Gottes gehen. Da wird man fromm, verstehst du? Hör doch auf mit diesem Blödsinn. Entschuldigung. Weißt du, wir denken dann oft, wenn das Leben so ist, dann ist es besser, ich packe mir ein und werde geopfert. Und ich werde niemals mehr glücklich werden. Die Dinge werden nie mehr wieder gut werden. Da kann es so verfahren, da hilft nur noch der Tod. Raus vom Fenster, aus dem 19. Stockwerk. Ich bin eine Vergangenheit, nur noch Geschichte, habe keine Zukunft. Das ist, was der Teufel dir einredet, wo er dich fertig macht. Man hat sich selbst aufgegeben und das ist, was der Teufel möchte, dass du dich selbst aufgibst, dass du selbst verzweifelst. Selbstaufgabe ist ein Werk Satans, dass du anfängst, selbst das Grab zu schaufeln. Und Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören, meine Lieben. damit du den Friedhof verlässt. Und dieser besessene Gardara hat den Friedhof verlassen. Herr, diese Schweine, nimm sie, schlachte sie, mach, was du willst. Und was sollen die Schweine, was sollen die tun? Den Abhang runterstürzen, lass es. Und deshalb haben auch die anderen Schweinehirten Angst bekommen, dass sie gebeten haben, Jesus, geh von unserer Gegend. Wenn das so weitergeht, dann haben wir keine Schweinerei mehr. Keine Schweinkonserven und kein Gesäß oder Geräuchertes und keinen Schinken mehr. Verstehst du? Verlasse die Gegend, verstehst du? Ja, das war, der eine wurde besessen, dieser Besessene wurde frei, weil Jesus ihn befreit hat. Wir müssen nur mit Gott kooperieren. Und dann haben wir total eine neue Geschichte. Ich will nur ganz schnell eine andere Geschichte nehmen. Wenn du mit Gott zusammenarbeitest, egal wie dein Schicksal ist, vergiss dein Schicksal. Vergiss dein Schicksal. Da ist die Hagar. Kennst du diese Hagar? Die Frau, oder diese Sarah, die hat kein Kind bekommen und die hat dann die Hagar dem Abraham ins Bett geschickt. Und diese Sklavin, sie wurde missbraucht als Leihmutter. Das war Sarahs Idee. Ich möchte, dass du das begreifst, das war nicht Abrahams Idee, das war Sarahs Idee. Sie kam auf diese Schnapsidee. War auch berechtigt, sie konnte als, ja, als Inhaberin, als Herrin, sie konnte die Sklavin mit ihrer Sklavin machen, was sie wollte. Und, aber sie wollte nicht mehr auf Gott warten. Und es, da passieren Dummheiten, wenn man nicht mehr auf Gott wartet, da hat man Torschlusspanik. Jetzt bin ich schon bald 100 Jahre alt, also die Fruchtbarkeit hört bei mir auf. Die, also sie wollte dem lieben Gott nachhelfen. Hagar war diese ägyptische Magd und sie war ein Opfer. Sie hatte keine Wahl. Verstehst du? Und jetzt möchte ich Menschen ansprechen, die keine Wahl haben, die einfach reingeworfen werden, mach, friss oder krepier. Das ist die Geschichte hier. Sie war eine Sklavin, sie war gezwungen zu tun, was ihre Besitzerin wollte. Sie konnte nicht widersprechen, so viel wollte. Sie wäre ausgepeitscht worden. Und alle Völker haben Sklaven gehalten. Also da gibt es kein Volk, was keine Sklaven gehalten hätte. Bis heute. Kindersoldaten sind auch Sklaven. Und all das, was wir heute erleben, und so weiter, die Arbeitersklaven, die Vereinten Nationen schätzen, dass wir heute etwa 12 Millionen Menschen haben, die in irgendeiner Form von Sklaverei buchstäblich leben. Buchstäblich leben. Auch heute so, dass jeder, vor allem Kinder, Mädchen, zwangsverheiratet werden. In Brasilien werden regelmäßig Großunternehmer angeprangert, weil sie Sklaven auf ihren Plantagen beschäftigen. Also Sklaverei ist ein Gang und Gäbe bis heute. In der Elfenbeinküste arbeiten etwa 300.000 Kinder in Kakaofarmen. Jede Tafel Schokolade, was du isst, was aus dieser Gegend kommt, ist mit Sklavenblut beklebt. Nur nebenbei. In Zentralasien werden Kinder zu Baumwollernten gezwungen. Syrische Flüchtlingskinder arbeiten in Libanon auf den Farmen als Sklaven. Und in Deutschland ist zwar die Sklaverei abgeschafft, aber hier werden auch Menschen ausgenommen. In der Gastronomie, Landwirtschaft, Baugewerbe, Pflege, in Reinigung und so weiter. Da werden Sklaven. Weil Sklaverei ist ganz normal, ist gang und gäbe. Da wirst du irgendwo reingeworfen und heute bist du vielleicht auch irgendwo ein Sklave. Von wem auch immer, vielleicht von den Banken. Es gibt so viele Sklaventreiber. Ich denke nur, selbst in Russland die Arbeitslager oder hier vor ein paar Jahren die Konzentrationslager, Arbeit macht frei, verstehst du? Sklavendienst, Waffen produzieren und was auch immer ist. Viele sterben auch als Sklaven. Weißt du, man kann Sklave sein, aber du solltest nicht als Sklave sterben. Der Herr hat uns Freiheit berufen. Das Leben ist manchmal nicht fair. Unser Planet ist ein sündhafter Planet in aller Liebe. Und auch Sarah und Abraham waren von diesem Geist, diesem Dämon besessen, der Sklaverei. In aller Liebe, auch wenn sie Gläubige waren, auch wenn sie die Stimme Gottes gehört haben. Sie waren Kinder der Zeit, des Weltgeistes. Und sie taten einfach, was dann die anderen auch taten. Sie hatten Sklaven. Sie hatten Sklaven. 1. Mose 16, Vers 1 ist diese Geschichte von dieser Hagar. Da heißt es hier, Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm nicht Kinder. Dann nahm Sarah hier diese Hagar und so weiter und sprach, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären soll, aber geh zu meiner Magd. Vielleicht geschieht es das, dass Gott so auf diese Art das Wunder vollbringt. Und Sarah nahm Abraham, er nahm diese ägyptische Magd. 10 Jahre leben sie im gelobten Land schon, in Kanaan. Abraham und die Sarah und die Familie, die sind aus Ägypten zurückgekommen, wie auch immer. Und die leben schon 10 Jahre im gelobten Land. und die halten immer noch an diesem Geist der Sklaverei, dieses arme Mädel. Hagar wurde nicht gefragt, willst du schwanger werden? Willst du eine Konkubine werden? Willst du eine Prostituierte werden? Wurde nicht gefragt. Sie wurde gemacht. Sie wurde nicht gefragt. Sie hatte keine Wahl. Und da heißt es in 1. Mose 16, Vers 4, und als er zu Hagar kam, empfing sie. Und als nun Sarah sah, dass er empfangen hatte, war sie verächtlich, hat sie runtergeguckt. Dieses Weibstück. Weißt du, die hat selbst gar nicht an das Wunder geglaubt, dass ein Ismael geboren wird. Und dann heißt es, und Hagar wurde schwanger, und als sie merkte, dass sie schwanger wird, dann zeigt sie, ich kann's, du kannst nicht. Verstehst du? Du denkst, überleg einmal, was da für Provokation entstand. Diese Zeugung waren kein Akt der Liebe, nur als Beispiel, es war nur ein Akt der Sexualität. Und jetzt kommen Probleme. 1. Mose 16, Vers 5, da sprach Sarah zu Abraham, das ist Unrecht, das du mir zugefügt hast, das treffe dich. Du siehst zuerst mal, sie hat es eingefädelt. Und jetzt, das ist Unrecht, Abraham. Ich habe dir meine Magd gegeben, an deinen Busen gelegt. Nun, dass sie sieht, dass sie guter Hoffnung ist, verachtet sie mich. Der Herr sei Richter zwischen dir und mir. Und jetzt ist die Geschichte, was da passiert. Wir haben Fehler gemacht. Das gefällt mir nicht. Das war das Argument von der Sarah. Doch was konnte die arme Hagar dafür? Was konnte das arme Mädel, diese Sklavin? Überleg einmal. Sie wurde schwanger. Das hatte Sarah wohl gar nicht erwartet, dass diese Schwangerschaft ohne besondere Gefühle wird. Verstehst du, eine Mutter spürt, das ist mein Kind. Verstehst du, ich werde das Kind nicht hergeben. Ich werde das Baby für mich zur Welt bringen und nicht für diese Prinzessin da. Doch Hagar, ja, sie wollte ihr Kind selbst aufziehen. Und was hat Abraham? Abraham sprach zu Sarah, Kapitel 16, Vers 6, 1. Mose, lies das ganze Kapitel zu Hause mal durch und vergegenwärtige das in unsere Zeit hinein. Siehe, deine Magd ist in deiner Gewalt. Tu mit ihr, was du willst. Und dann nun Sarah, sie demütige, floh die Hagar. Weißt du, die Hagar wurde gedemütigt, man schlug sie, man peitschte sie aus, obwohl sie schwanger war. Das muss sie alles über sich ergehen lassen. Vielleicht musst du auch in deinem Leben solche Dinge durchmachen, bloß mit anderen Vorzeichen. Hagar floh, das ist das Vernünftigste. Das würde jeder vernünftige Mensch machen, sich nicht alles gefallen und bieten lassen. Aber verstehe die Botschaft, die hier drin ist. Wenn wir es hier nicht verstehen, wenn wir verletzt werden, dann kommen wir in Teufelsküche. Und unterwegs begegnet der Engel des Herrn, nicht der Teufel, sondern der Engel des Herrn begegnet dir. 1. Mose 16, Vers 7. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste auf dem Weg Jeschur. Und der Engel sprach mit ihr. Das war Jesus, dieser Engel des Herrn, der mit der Hagar redete. Er fand diese Frau dort, wie diese Samariterin am Brunnen, und sprach, Hagar, Sarais Weib, wo kommst du her? Und wo willst du hin? Und sie sprach, ich bin von meiner Herrin geflohen. Diese Hagar war ehrlich, ich bin von meiner Herrin geflohen, ich will mit der nichts mehr zu tun haben. Und der Engel sprach zu ihr, kehre wieder um, Mädel, zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hand. Verrückt, ich laufe zuerst mal weg und jetzt muss ich nach Hause gehen und mich demütigen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, sieh, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar wird. Ich will deine Nachkommen mehren, mach dir keine Sorgen, aus deinem Buben wird was. Und weiter sprach der Engel, und der Engel des Herrn sagte zu ihr, siehe, du hast empfangen, du wirst einen Sohn gebären, den sollst du Ismael nennen. Weil der Herr dein Jammer gehört hat. Weißt du, du bringst Ismael zur Welt. Der Herr hat dein Jammer gehört. Gott hat dein Jammer gehört. Gott hat deine unfaire Behandlung gesehen. Er hat deine Situation gesehen, was dieses Ehepaar dir zugefügt hat. Diese vornehmen, frommen, religiösen Leute, diese hochheiligen Menschen. Warum? Weißt du, frag dich, warum ist das alles passiert? Weißt, Bitterkeit. Du kannst jetzt Bitterkeit aufgehen lassen. Sobald Bitterkeit aufkommt, wird aus deinem Leben nichts mehr. Deshalb geh zurück und stell dich der Sache wieder. Und Gott wird mit dir Geschichte machen. Der Herr hat dich gesehen und du wirst einen Sohn gebären. Ismael, dem Isaac hat man nicht gesagt, dass er Isaac heißen wird. Verstehst du? Aber Ismael wurde von Gott verheißen. Und er wird eine große Nation werden. Und ich weiß. Weißt du, warum Gott auf diese Weise mit Hagar umging. Er hat einen Plan mit jedem Einzelnen. Das ist unsere Geschichte manchmal. Wir müssen uns stellen den Problemen der Wirklichkeit, dem Bösen, was es auch immer ist. Weißt du, was das auch alles passiert ist? Oft braucht man sehr lange, bis man Kummer und Sorge und Gram abschüttelt und aufarbeitet. Verstehst du, das werden noch ein paar Monate vergehen, bis das Kind da ist. Das Leben ist nicht fair. Aber was vorbei ist, ist vorbei. Stell dich jetzt der Sache, geh zurück und geh nach vorne. Aus dem Jungen wird was. Ich muss lernen, um mein Leben zu lernen, loszulassen. Sonst laufe ich in mein Grab. In der Wüste werde ich verrecken. Da werde ich nicht überleben. Wenn Gott nicht Gnade schenkt. Und sie hätte jetzt weiterlaufen können. Und sie wäre in der Wüste umgekommen. Vor Kummer und dergleichen. Und jetzt wurde sie von dem Vater, später Kapitel 21, 1. Mose 21, von dem Vater des Kindes weggeschickt. Verstehst du? Zuerst läuft er vor der Frau weg. Läuft sie vor der Frau weg. Und jetzt der Vater schickt es weg. Und Sarah sah, dass der Sohn der Hagar, der ägyptischen Magd, dem Abraham geboren wurde und so weiter, seinen Mutwillen trieb. Der Isaac, dieser Bengel, dieser Lümmel da und was weiß ich da. Er steht mit dem, wie er umgegangen ist mit seinem Brüderchen oder Halbbrüderchen. Und da sprach sie zu Abraham, treibe diese Magd mit ihrem Sohn aus dem Haus. Denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaac. Schrecklich, du siehst, wie Weiber sein können, Entschuldigung. Eifersucht ist hier im Spiel von der Sarah. Und das Wort missfiel Abraham sehr, heißt es, um seines Sohnes willen, denn Ismael war sein Sohn. Ismael war sein Sohn. Das war nicht fair. Weißt du, Hagar hat darum nicht gebeten, das Kind zu gebären. Sie wurde gezwungen. Abraham war sehr bekümmert. Er wusste, das ist nicht fair. Und dann lese ich weiter in 1. Mose 21, Vers 12. Aber Gott sprach zu Abraham, er soll dir nicht missfallen. Hör auf alles, was die Sarah dir sagt, wegen des Knaben und deiner Magd. Denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Also danach kommt der Segen weitergehen, bis Jesus kommt. Doch ich will auch den Sohn deiner Magd zum großen Volk machen, weil er dein Nachkomme ist. Es war Sünde, das Unglauben, es war Ungehorsam, was alles passierte, das war Unrecht. Hagar hat sehr viel Kummer in ihrem Leben gehabt. Und da stand Abraham, und jetzt pass auf, 1. Mose 21, 14, da stand Abraham am Morgen früh auf und nahm Brot und einen Schlauch voll Wasser, also wenn das reichen würde, bis nach Ägypten zu kommen, 3-Tage-Reise, und legte auf ihre Schulter. Er gab ihr auch den Knaben und schickte sie fort. Und sie ging und irrte umher in die Wüste Beersheba. Das ist das Ergebnis, weißt du, der Liebe, verstehst du, der Frömmigkeit, der Religion. Was gab Abraham der Hagar als reicher Mann? Verstehst du, das war diese Ausstellung, der war ein Milliardär nach unseren Begriffen von heute. Verstehst du, gibt nur einen Wasserschlauch, ein paar Brote. Geh. Das war unfair, primitiv. Nun geh in die Wüste. Der Mord hat seine Pflicht getan. Verstehst du, das ist die Situation, in der wir manchmal auch selbst uns drin befinden. Das kann es gehen. Von Vereinen, von Organisationen, von Firmen. Das erlebst du ganz normal. Und hier weiter, 1. Mose 21, 15. Und dann nun das Wasser im Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einem Strauch, ging hin und setzte sich gegenüber einen Bogenschuss weit. Also schießen konnte sie. Denn sie sprach, ich kann nicht ansehen den Knaben, wie er stirbt. Und sie saß ihm gegenüber und erhob ihre Stimme und weinte. Jede Mutter würde das machen, das ist ganz normal, selbstverständlich. Dieses normale Empfinden, abgelehnt werden, missbraucht zu werden, verworfen zu werden. Und sie wollten nicht ansehen, wie ihr Sohn stirbt. Und da erhörte Gott die Stimme des Knabens und der Engel des Herrn rief Hagar zu vom Himmel und sprach zu ihr, so lese ich hier weiter, Hagar, was ist los mit dir? Fürchte dich nicht, denn Gott hat erhört die Stimme des Knabens, wo er dort liegt. Verstehst du? Er liegt im Sterben und Gott hat die Stimme des Ismaels gehört. Und Gott sprach, Hagar, du magst von Menschen verlassen werden, so, das sind jetzt meine Worte, aber ich habe dich gehört, ich habe dich verstanden, Menschen haben dich in den Stich gelassen, Menschen kümmern sich nicht, aber ich werde jetzt für dich sorgen. Der Abraham ist ein Lump, gibt nur ein bisschen Brot und einen Wasserschlauch und verstehst du, ohne Geld, ohne ein paar Goldstücke oder sonst was, oder Schmuck, der schickt dich in die Wüste wie eine Sklavin, ganz gehen. Wir müssen eines verstehen, auch wenn wir unfair behandelt werden. Und ich möchte, ich spreche auch ein Stück aus meinem persönlichen Leben. Ich habe genug Enttäuschungen, Bitterkeit erlebt. Man muss es verarbeiten, in welcher Form auch immer. Weißt du, Gott wird für uns sorgen. Denn wir sind Gottes Kinder, Volk Gottes, Eigentum des Herrn. Wenn wir Bitterkeit, Kummer und Sorgen, Ärger und so weiter loslassen, dann wird er sich um uns kümmern. Hagar, mach dir jetzt keine Gedanken. 1. Mose 21, Vers 18. Steh auf, nimm den Knaben und fasse Mut. Fass ihn an der Hand. Halt ihn fest. Ich will ihn zu einem großen Volk machen. Gib dich nicht auf. Gott hat mir eine Botschaft mal gegeben. Gib dich nicht auf. Wenn du dich aufgibst, hast du dich aufgegeben. Bist verloren, ist bei dir alles verloren. Gib dich nicht auf. Und da heißt es hier weiter von der Hagar. Und Gott öffnete ihr die Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Und da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und tränkte den Knaben. Und Gott war mit dem Knaben. Der Knabe wuchs und wohnte in der Wüste und war ein ganz guter Scharfschütze, ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus Ägypten. Und du siehst plötzlich, Gott baut auf. Der hat 12 Stämme gehabt, genauso wie Isaac oder später der Jakob. 12 Stämme. Die Geschichte, Gott stellt wieder die Ehre Isaaks her, Ismaels her und die Ehre der Hagar. Gott stellt die Ehre wieder her. Und zusammen mit, das Schöne dabei ist, was am Schluss ist, Isaak und Ismael zusammen beerdigen ihren Vater. Beide zusammen. Da ist keine Zwist, verstehst du? Da ist kein Gezänke mehr, weil Gott das Ding aufgearbeitet hat. Und Abraham nahm ab und starb, 1. Mose 25, in einem guten Alter. Und er wurde versammelt zu seinen Vätern und seine Söhne Isaak und Ismael begruben ihn in der Höhle Malpet, Pella und auf dem Acker des Ephron. Weißt du, Gott hat das wieder alles auf, sehr gut gemacht, wieder auf den Punkt gebracht. Nur deshalb, weil Hagar gehorsam war. Geh zurück zu deiner Herrin, auch wenn die eine Hexe ist. Geh zurück. Geh zurück. Auch wenn du unfair behandelt wirst. Und als das zweite Mal, als sie weggeschickt wird mit schwerem Herzen, sie geht von dem Hof, aber Gott segnete die Frau und schenkte ein neues Leben, einen neuen Anfang. Hagar hätte leicht bitter werden können. Sie hätte sagen können, ich habe ihm einmal vergeben, aber ich vergebe ihm kein zweites Mal. Nein, sie hat gelernt, auch das zweite und dritte und vierte Mal, vielleicht auch das hundertste Mal zu vergeben. Es ist nicht leicht zu vergeben. Sie ist keine verbitterte Frau geworden. Und weil das war, deshalb ist Ismael auch nicht irgendein Mr. Niemand geworden. Nein, er war einer bis heute. Das ganze Techtelmechtel mit Arabern, was wir haben, mit den Saudis, das ist alles, geht auf Ismael zurück. Und die Moslems, verstehst du, das ist die Ursache, warum die Christen, die Juden und die Moslems so viele Probleme haben. Hier geht es auf diese Geschichte, auf dieses Techtelmechtel zurück. Der ganze Spuk. Aber die haben vergeben, verstehst du? Und ich sehe, Gott arbeitet an der Geschichte, was gestern ist, ist vorbei. Du kannst die Zukunft nur gewinnen, wenn du einen Punkt machst hinter deinem Gestern, hinter der Vergangenheit, wenn du es loslässt. Aufgrund der Sünde in dieser Welt ist das Leben nicht fair, ist egal, ist nicht schön, aber Gott gab uns Schönheit statt Asche, Freudenkleid statt Trauergewänder. Gott gibt uns ganz neue Klamotten, er kleidet uns neu ein. Das Leben nach dem Kummer und Gram kann größer sein und schöner sein als das vorige Leben. Lass die Leichen da liegen, wo sie liegen. Lauf nicht in deinen Leichen her, balsamier, mumifiziere sie nicht ein. Lass die Toten ihre Toten begraben. Komm aus der Höhle raus, komm aus von dem Ginsterstrauch weg. 2 Schritte, ganz schnell. Und wie du rauskommst von deinem Kummer und so weiter, erkenne deine Situation an. Das ist, stell dich der Sache, akzeptiere das, was geschehen ist, aber geh weiter, bleib nicht stehen. Es ist geschehen, freue dich an deiner Erlösung, danke Gott dafür, für den Rest deines Lebens, was noch da ist. Am Sonntag, ich habe ein ganz tolles Thema, Sonntag musst du da sein. Also ich erwarte dich am Sonntag, ein ganz tolles Thema, danken. Was danken ist, ich habe ganz neue Erkenntnisse im Danken bekommen. Weißt du, was danken ist? Denke nicht darüber nach, was hätte sein können, und so weiter. Fang an, Gott zu danken für das Leben, das du gelebt hast. Fang an, dich mit den positiven Dingen zu beschäftigen. Fange an, Gott zu sehen, das, was er alles für dich vorbereitet hat, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und so weiter. Ismael wird ein großes Volk werden. Halleluja, verstehst du? und da 12 Stämme gehabt, ohne diesen ganzen Gezänk von diesen Frauen untereinander. Ja, es war alles geordnet. Eine Botschaft, und mit dem Gedanken schließe ich, eine Botschaft, die wir irgendwo mal in Kreuzberg, als wir dort noch waren, bekommen haben von Gott. Gott hat gesagt, halte dich nicht auf unter den Bäumen, die keine Frucht bringen. Weißt du, das sind Friedhofsbäume. Friedhofsbäume sind eine schöne Dekoration, aber du hast auf dem Friedhof kaum einen Apfelbaum gesehen, keinen Birnbaum, keinen Kirschbaum. Weißt du, diese Bäume sind nicht auf dem Friedhof, diese Fruchtbäume, die man so schön genießt. Halte dich nicht unter den Bäumen, die keine Frucht bringen. Halte dich nicht unter Menschen, die keine Frucht bringen. Denk an diese Botschaft. Halte dich unter Menschen, die, weißt du, die nur schöne Dekoration sind, wunderbar riechen, zedern, verstehst du, oder was weiß ich, schön glänzen, aber die keine Frucht bringen. Halte dich unter Bäumen auf, in einer Plantage, wo die Äpfel, Weintrauben wachsen, wo Fruchtbäume wachsen, verstehst du, das ist egal. Weißt du, viele sind nur zur Dekoration da, aber Gott braucht keine Dekoration, er braucht Fruchtbäume. Jesus ging an dem Feigenbaum vorbei und sucht Feigen, oder das Weintrauben oder was auch immer ist, der Herr sucht Frucht. Und das ist, da halte ich auch, wo Frucht ist und nicht wo schöne Dekoration, eine Tanne, verstehst du, so schlank und groß, oder was weiß ich, eine Eiche, eine Linde, eine Birke. Lass uns unter den Bäumen aufhalten, die Frucht bringen. Wir stehen auf und preisen Gott und beten den Herrn an. Halleluja, lass die Toten ihre Toten begraben. Weißt du, und wenn du einmal dorthin kommst, wo all die Lieben sind, wirst du dich fragen, warum? Weißt du, wenn du durch die Perlentore hindurch gehst, fragst du dich, warum war ich so bedrückt, warum war ich so bekümmert, warum habe ich mir so viel Sorgen gemacht? Lebe viel leichter, viel einfacher. Halte dich unter Bäume, die Frucht bringen. Halleluja, Vater, ich segne diesen Abend und ich segne all die Menschen, die dein Wort gehört haben. Dein Wort wird nicht leer zurückkommen. Wir möchten Bäume sein, die Frucht bringen. Wir wollen keine Friedhofsbäume sein. Wir wollen nicht auf dem Friedhof sein und nur traurig drunter gucken. Nein, wir wollen, Herr, deine Herrlichkeit, deine Schönheit, deine Größe sehen. Wir loben und preisen dich, Jesus. Halleluja. Amen.